So, ich will es nochmal wiederholen, dass es keinen Zweck hat, nur in Deutschland das Klima retten zu wollen, sondern das ist ein globales Problem, was wir zusammen mit allen anderen Menschen lösen müssen. Ich akzeptiere allerdings auch Volksentscheidungen, weil ich ja in der Schweiz lebe, und wenn das Volk sagt, ich will das nicht, dann will es das eben nicht, aber da muss ich die Konsequenzen auch tragen.
Ich bin Ben, meine Lieben, willkommen zu dieser Folge Ungeskriptet. Heute habe ich bei mir einen Physikprofessor. Und nicht nur irgendeinen, sondern vermutlich unterhaltsamsten deutschsprachigen Physikprofessor der Welt. Gerd Ganteföhr macht Videos auf YouTube, in denen er laienverständlich erklärt, wie bestimmte Dinge wie Relativitätstheorie und Co. funktionieren. Jetzt hat er, kurz bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, ein Video gemacht mit der Frage, haben wir eigentlich genug Wind, um Windkraft vernünftig und beziehungsweise um unseren Energiebedarf aus Windkraft zu decken, oder könnte es einfach nicht zu genug Wind geben? So hat er gedacht, macht er das Video, und es gab ein Reaction-Video. Nicht nur irgendein Reaction-Video, sondern eine, ich will nicht sagen Shitstorm, aber doch eine sehr emotionale Reaktion aus dem Internet, aus Social Media, in denen er als Klimaleugner und sozusagen Gegner des Klimawandels oder ähnliches diskreditiert und auch persönlich angegriffen worden ist. So, das ist die Backstory. In dieser Emotion sind wir quasi diesen Podcast gestartet. Vielleicht war es ein guter Zeitpunkt, vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erkenntnisse und Wissen in dieser Folge Ungeskriptet mit Professor Gerd Ganteföhr.
Dann leg doch mal los. Du bist ja mehr über deine Kamera besorgt als über die Themen.
Nee, ich bin ganz entspannt tatsächlich. Aber Gerd, mega cool, dass du da bist. Herzlichen Dank.
Ja.
Du bist Professor im Ruhestand.
Genau.
Und hast, anstelle dich zur Ruhe zu setzen, in der Früh schon entschieden, du möchtest einen YouTube-Kanal machen für, wenn ich das richtig wiedergebe, musst du mir sagen, ideologiefreie...
Nein, neutrale.
Okay, Ideologie...
Also ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig. Ideologie, neutrale Wissenschaft für Laien oder für die breite Bevölkerung.
Ja. Warum? Also ja, das ging los lange vor der Pandemie, 2 Jahre vor der Pandemie, von der Uni. Die Uni wollte gerne mein Talent, Sachen zu erklären. Ich habe so ein Talent offensichtlich, das hatte sich rumgesprochen, dass ich also ziemlich komplizierte physikalische oder auch andere Zusammenhänge erklären kann, wenn ich sie denn mal selber kapiert habe. Und da kam die Bildstelle oder Filmstelle der Uni auf den Gedanken, sie wollen gerne einen YouTube-Kanal aufbauen um mich herum, und ich sollte dann so Merkwürdigkeiten immer in 10 Minuten YouTubes machen, wie zum Beispiel explodierende Weintrauben in der Mikrowelle oder sowas. Oder es gibt irgendein Viech in Australien, es kackt viereckige Würfel oder so. Also Exkremente. Ja, ich nehme das Wort zurück, okay? Also, dass es eben nicht rund ist, ja. Und da musste ich mir überlegen, also ich kriegte dann das Thema, war vorgegeben, und jetzt musste ich mir überlegen, warum diese Viecher was viereckig. Und zwar, sie machen das, weil die das immer auf exponierten Hügeln ablegen, und wenn es rund ist, wird es runterrollen. Und das muss oben liegen, weil die damit ihr Territorium markieren. Leuchtet doch vollkommen ein.
Total.
Ne? Ja, deswegen also Vierecke. Haben extra so eine Muskulatur, damit sie viereckige, ja, also lauter solche 10-Minuten-Dinge. Und dann kam die Pandemie, und dann konnte das Filmteam nicht mehr einmal die Woche zu mir kommen ins Büro. Und stattdessen musste ich meine Vorlesungen als Videos, also ich habe sie asynchron gemacht. Das heißt, die Studis konnten sich das angucken, wann immer sie wollten. Und das war dann Video. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich diesen YouTube-Kanal, aber keine YouTubes mehr, ja, weil eben das Filmteam mangels, also wegen der Pandemie, nicht mehr kommen kann. Und dann habe ich die eben selber hochgeladen. Ich habe also den YouTube-Channel initiiert wurde von der Uni, habe ich einfach übernommen und meine Vorlesungen drauf gespielt. Dann hatte ich so Vorlesungen wie Quantenphysik, aber auch meine Energie- und Klimavorlesung und Nanostrukturphysik und auch Grenzen des Wissens, übrigens auch eine Vorlesung, die die Studis sehr gerne mochten. Und dann war das Verblüffende, dass die YouTube-Videos, das sind 1,5-Stunden-Videos, also nicht 7 Minuten oder 10, das gucken 20.000 Leute. Und ich dachte, wer guckt denn 1,5 Stunden Physikprofessor an? Ja, aber die waren eben ganz begeistert. Vermutlich, weil ich meistens gute Laune habe, ja. Selbst in den tiefsten Tiefen der Quantenphysik. Ja, und dann war die Pandemie zu Ende, ja, und dann ging ich aber auch demnächst in Pension oder Ruhestand, und jetzt mache ich das einfach weiter.
Woher kommt die gute Laune?
Also ich glaube, dass Physiker und Physikerinnen, die Physik selber, die Erforschung der Natur, diese, ja, ich weiß nicht, das ist, du brauchst eine bestimmte Einstellung des Entdeckers, ja. Also zum Beispiel Entdecker wie Kolumbus oder so, ja, die also aufgebrochen sind, jenseits der Grenzen des Bekannten. Hatten die schlechte Laune? Nee, die mussten Optimisten sein und voller Energie sich den Widerständen entgegenstemmen, ja, und dazu gehört so ein innerer Optimismus. Und ich denke, was auch bei meinen Studis so zu bemerken ist, ja, ich weiß ja nicht, wie es in anderen Fachbereichen ist, aber die lachen viel, ja. Also vielleicht auch als Kontrast, weil das physikalische Denken ist eben eigentlich ganz schön stressig, ja. Und wenn man da mal Pause hat, da hat man einfach gute Laune. Nein, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich optimistisch.
Du bist grundsätzlich optimistisch und irgendwie hast du das geschafft, auf deine Studis und jetzt heute dann Videozuschauer zu übertragen.
Ja.
Jetzt hast du relativ, also das Wording ideologiefrei oder ideologiefrei hast du korrigiert von mir in ideologieneutral. Was ist der Unterschied?
Ja, ich habe natürlich eine Ideologie, weil ich glaube, man kann gar nicht Mensch sein und man kann kein Ich-Bewusstsein, also überhaupt eine Anwesenheit haben, ohne dass man nicht so eine ethische Basis hat. Ja, und wenn man sagt, Ideologie frei, also Ideologie übersetze ich mal mit Weltanschauung. Ich habe natürlich irgendeine Weltanschauung und ich habe auch irgendwelche Grundsätze, nach denen ich gut und böse, schlecht und richtig, nach richtig und falsch kann man als Wissenschaftler auch Ideologie frei vielleicht entscheiden. Aber so eine Bewertung, was ich für vernünftig und für nicht vernünftig halte, bei Dingen, wo es mehrere verschiedene Optionen gibt. Und da folge ich schon den westlichen Werten. Und die westlichen Werte sind Demokratie, Selbstbestimmung und so weiter. Also das, was auch in den Menschenrechten verankert ist.
Und so weiter klingt jetzt so, vielleicht sprechen wir kurz drüber. Demokratie, Selbstbestimmung, was hältst du noch für westliche, grundsätzliche Werte? Für?
Ja, die Menschenrechte eben, aber die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, nicht alle, weil da bin ich nicht so gut. Nein, also es gibt doch, also zum Beispiel Betrügen. Ja. Wir würden in unserer Kultur eigentlich annehmen, wenn ich jetzt jemanden was verkaufe, sag ihm hier, das ist ein super toller Computer, weil hier gerade ein Computer steht, verkauft den für 2000 Euro, ja, und der macht den zu Hause auf und der geht nicht. Ne? Es war nur eine Pappschachtel, die aussah wie ein Computer und der kommt dann zu mir und sagt, also Mist, da musst du umtauschen und sagen, und ich sage, ja, Pech gehabt, das Geld bist du los, du hast mir das geglaubt, hast das unterschrieben, ja, das war's. Das ist natürlich unfair, also Fairness oder Betrügen. Und da steckt eigentlich, eine Moralvorstellung oder wie man das nennen soll dahinter, die bei uns tief eingebaut ist, weil jeder, den ich hier draußen in Köln oder in München oder sonst wo fragen würde, findet ihr das in Ordnung? Der würde sagen, nee, finde ich nicht in Ordnung. Aber wenn man in andere Länder geht, auch wenn mir das jetzt, da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen.
Ist das so?
Ja.
In welche Länder?
Nein, das sage ich jetzt nicht.
Na, aber das kann ja durchaus sein. Es gibt ja Kulturforschung und ja. Ich war tatsächlich selbst mal in China und habe versucht, so ein gefaktes Shirt zu kaufen damals, als ich irgendwie 19 war und war schockiert darüber, wie die immer wieder versucht haben, mich zu betrügen. Also ich wollte so ein Lacoste-Polo haben, das war damals irgendwie cool.
Ja.
So. Und die hatten das natürlich nicht in meiner Größe, weil ich relativ groß bin. Ne? Chinesen sind alle viel kleiner als ich. Mhm. So, und dann sind die immer ins Lager gegangen, haben gesagt, ja, wir haben es gefunden. Und dann habe ich es ausgepackt und dann war es halt quasi ein Shirt in S und die hatten aber das Label XL sozusagen so da reingelegt und ist dann runtergefallen. Aha. Dann habe ich gesagt, was macht ihr für eine Scheiße? Und dann lachten die, sagen, hihi,
ja, genau.
Hihi, okay, hast du gemerkt, reingefallen, ja, okay, neuer Versuch. Und das war nicht genau. Einmal, sondern irgendwie fünfmal. Yeah. Und da dachte ich, das ist doch, ist verrückt, weil bei uns in der Kultur würde man da nicht mehr einkaufen gehen, aber für die war das völlig okay.
Ja.
Und scheinbar Teil ihrer Kultur. Und die hatten nicht das Gefühl, dass sie mich betrogen haben, sondern es ist halt so das Geschäftsgebaren.
Ja, aber wir brauchen gar nicht in andere Kulturen zu gehen, sondern wir spulen in der Zeit zurück in unsere eigenen Kultur. Und da kommen wir ja gerade in Deutschland über einige größere historische Hindernisse. Und ich will ja gar nicht auf die ganz finstere Vergangenheit eingehen. Also ich kann mich daran erinnern, so eine Sache, die mich selber erschrocken hat, ja. Diese Kommune 1, oder wie die hieß, da in Berlin, ne? Da ging das los mit der sexuellen Befreiung, mit dieser Pille. Ja, die liefen da, also viel ich weiß, ich habe das jetzt nur als Jugendlicher mitgekriegt, diese Nachrichten, ja, liefen die da alle nackt rum und die Kinder auch.
Okay.
Also da hat sich unsere Moralvorstellung gegenüber der damaligen Zeit zur Pädophilie hat sich verändert. Heute ist das ein No-Go, ja, also du kannst nicht, das geht überhaupt nicht, ne, aber ich weiß, dass das waren glaube ich die 70er, da wurde das, ja, also ich will jetzt nicht sagen Pädophilie tatsächlich, aber schon, dass man diese Abgrenzung, also das hat sich wirklich verändert. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann kommen wir in die Hitlerzeit. Da waren ja ganz andere, ja, das kann man gar nicht mehr moralisch nennen. Und doch waren die damaligen Leute, die dieser Ideologie anhingen, durchaus der Meinung, dass das eine Moral ist. Ja, der Arier ist der Übermensch und die Deutschen führen allen anderen vor, wo es lang geht und so weiter. Ja, also diese ethischen Grundlagen oder die Weltanschauung oder ich nenne es mal ganz allgemein Ideologie, also ich habe den Begriff eigentlich nicht so negativ belegt, wie er oft verwendet wird, die ist zeitlich variabel und räumlich über verschiedene Kulturen sowieso. Und deswegen, ich denke nicht, dass es möglich ist, gar keine Weltanschauung, keine moralischen Grundlagen für das Handeln zu haben. Und ich bin eben in Übereinstimmung mit dem Grundagreement von Fairness, von Anständigkeit der westlichen Welt, Demokratie und Selbstbestimmung.
Verstehe ich. Hast du das Gefühl, dass sich die Ideologie in, du lebst in der Schweiz, richtig? Aber du kennst die deutsche Gesellschaft.
So, ne? Ja, ich habe ja an der Uni Konstanz gearbeitet, die ist übrigens in Deutschland.
Ne? Die ist in Deutschland, wobei da verschwimmen ja Kulturen, ja, so ein bisschen. Ne? Mhm. So, hast du den Eindruck, dass sich moralisch richtige Wissenschaft sozusagen verändert hat? Hat sich verändert, was man heute sagen darf, versus was man in der Wissenschaft vor 10, 20 oder 30 Jahren sagen durfte und gesagt hat?
Also nicht in der Physik, würde ich sagen. Also da ist unser Fachgebiet ein bisschen zu trocken, als dass man da in irgendeine moralische Aufregung gerät. Was es aber gibt, sind bestimmte Dogmen. Ja, die gibt es auch in der Naturwissenschaft, in der Physik, dass sich bestimmte Theorien, wie etwa die Urknalltheorie, so etabliert. Ja, und ich hatte immer mal, also in den letzten Jahren geäußert, dass ich ein Urknallskeptiker bin. Jetzt ist der Begriff Skeptiker ist natürlich sehr negativ inzwischen belegt. Aber eigentlich sollte ein Wissenschaftler ein Skeptiker sein. Ja? Also wenn du zum Beispiel in einer Kultur aufwächst, in der alle glauben, die Erde ist flach und in Konstanz gibt es irgendeinen, der hat bewiesen, dass die Erde flach ist, weil er Bregenz mit dem Fernrohr fotografieren konnte. Weil Bregenz sollte eigentlich am Bodensee hinter der Erdkrümmung verschwunden sein. Ja? Und da hat er gesagt, stimmt alles gar nicht mit der Kugel, ist Blödsinn. Das ist, da haben sich die ganzen, keine Ahnung wer, verschworen und behaupten, die Erde ist eine Kugel, alles Quatsch. Ne? So, ja, und da würde ich jetzt Skeptiker sein. Ich würde sagen, ja, also irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. oder die Erde ist wirklich flach. Aber wir Wissenschaftler müssen alles hinterfragen. Ja. So, und dann habe ich eben die große Astrophysik-Vorlesung gehalten. Die geht ein ganzes Semester und habe mich wirklich mit der Urknalltheorie, also dem Standardmodell der Kosmologie, auseinandergesetzt. Und da gibt es ja in der Tat einen Haufen Indizien, die also sehr für dieses Modell sprechen. Also die Galaxienflucht, die kosmische Hintergrundstrahlung und so. Das sind also experimentelle Befunde. Und so wurde ich denn trotz meiner Skepsis davon überzeugt, ja, irgendwas muss da dran sein, ja. Also im Gegensatz zu jemandem, der das einfach im Schulunterricht hört, oh, die Welt ist in einem großen Knall entstanden, ja, wäre zum Beispiel meine erste Frage, ist im Knall entstanden, ja, wunderbar, aber es ist Vakuum, da gibt es keinen Ton.
Guter Punkt, ja.
Erster Punkt, ne, aber nein, die hat sehr starke Hinweise, aber sie hat eben auch, im Englischen heißt es, glaube ich, Flaws, also so Nachteile, ja, zum Beispiel kann sie eben nur 5% der Substanz des Universums erklären, die normale Materie. Die anderen 95% sind dunkle Energie und dunkle Materie. Und dunkel heißt in der Physik, weiß nicht, was es ist. Ja, das ist natürlich schon ein Nachteil, wenn man ein Standardmodell für das Universum hat, kann aber nur 5% der Substanz des Universums erklären. Würde ich sagen, ja, da müssen wir vielleicht noch dran arbeiten. Trotzdem kann die Urknalltheorie viele, viele experimentelle Befunde eben erklären. Ich würde sagen, es ist das Beste, was wir haben. Also von daher gibt es Dogmen in der Physik. Und wenn du einem Urknalltheoretiker, gibt es Theoretiker, ja, die haben das ausgerechnet, die wissen also, was 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall los war. Wenn du ihm sagst, ja, ist ja eine schöne Theorie, aber es gibt so ein paar Nachteile, dann wird der böse. Die mögen das nicht, wenn man ihre Haupttheorie so in Zweifel zieht. Ja? Und das meine ich mit Dogmen. Also das gab es aber schon immer. Also man hatte immer geglaubt, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums und dann hat sich das auf die Sonne verschoben. Dann haben die Leute gesagt, die Punkte oben am Himmel, das sind auch Sterne, haben auch alle gesagt, nein, wir haben nur einen Stern, das sind eben bloß Punkte am Himmel. Und diese Dogmen, die zu überkommen, ist in der Physik immer ein bisschen schwierig. zu neuen Ufern aufzubrechen, weil die Leute sich gerne so ein Modell bauen, an dem sie dann sich festklammern als Sicherheit. Und was du jetzt aber wahrscheinlich meintest, sind eher so moralische Vorstellungen, dass man was nicht sagen kann.
Nicht unbedingt moralische, sondern ich wollte auf das Thema Klima hinaus. Oh ja, lustig, dass ich sage Klima.
Da muss man gleich in Deckung gehen.
Und du hast eine emotionale Reaktion darauf.
Ja, ich habe Emotionen.
Ja, ja, aber das Thema Klima an sich ist ja, sollte ja eigentlich emotional neutral sein. Gerade für einen Physiker. Oh,
also vielleicht als Beispiel, das war glaube ich letzten Freitag, also vor 3 oder 4 Tagen. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Video, also ich mache ja, wie es sich so gehört, 2x die Woche ein YouTube-Video.
Wie es sich so gehört, unter YouTubern, ja.
Nein, weil der Algorithmus angeblich darauf gut reagiert. Ja, okay. Es geht ja immer um diesen Algorithmus, das ist wie der liebe Gott von YouTube. Der YouTube-Gott ist der Algorithmus von Google und den muss man eben schmeicheln, damit man da die Reichweite erhöht und keine Ahnung was, ja. Also jedenfalls mache ich 2x die Woche ein Video und ich habe eben die große Energie- und Klimavorlesung gemacht und dann immer wieder noch neue Folgen addiert dazu. Und eine interessante Sache war, die mich so selber beschäftigte, ist eigentlich der Wind irgendwann mal alle. Ja, weil wenn man überall diese großen Windräder aufstellt, die entziehen ja Gigawatt oder jedenfalls Megawatt, jedes Windrad allein, aber wenn man 1000 und 10.000 hat, halt Gigawatt der Luftströmung, könnte man ja mal meinen, dass die vielleicht mal ein bisschen langsamer wird. Ja.
Und dann, darf ich dazu eine Frage zu stellen? Das heißt, wenn man die Windgeschwindigkeit vor einem Windrad messen würde und hinter einem Windrad ist der Wind hinter einem Windrad langsamer.
Ja, das ist die Idee eines Windrades. Sie entzieht dem Wind Energie und wir haben eines der wichtigsten Naturgesetze des ganzen Universums ist die Energieerhaltung. Wenn ich irgendwo Energie rausnehme, dann fehlt sie irgendwas. Wie mit Geld, ne? Wenn du Geld ausgibst, ist hinterher im Portemonnaie weniger drin. Und das ist die kinetische Energie, die Bewegungsenergie der Luft. Und wenn ich da Strom rausziehe in Megawatts, ja, dann muss die Bewegungsenergie, sprich die Geschwindigkeit, abnehmen.
Okay, das ist, okay, verstehe ich. Das ist unbestritten. Da hast du ein Video zu gemacht. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das wollte ich nochmal klarkriegen, weil ich sehe, hab das auch so verstanden, aber ich weiß ja immer nicht, was ich alles nicht weiß.
Na gut, da haben wir es jetzt nochmal erklärt. Also jedenfalls, man entzieht einer natürlichen Ressource. Man kann das auch mit Wasser machen, ja. Also wenn ich zum Beispiel für die Bewässerung einem Fluss Wasser entnehme, ist irgendwann alle, ne? Also kannst nicht beliebig viel Wasser rausnehmen, weil dann hast du keinen Fluss mehr. Und so ist das auch mit der Bewegungsenergie der Luft, wenn du da beliebig viel Energie über die Windräder rausziehst, dann bleibt sie irgendwann stehen. Also es geht natürlich nicht richtig mit stehen bleiben, weil das ja eine Strömung ist, die Welt umspannt ist oder so. Aber es könnte sein, dass da der Wind so eine Art Umgehung macht um Deutschland, weil Deutschland dermaßen mit Windrädern gepflastert ist, dass der Wind lieber rechts oder links vorbeigeht, weil es so ein Hindernis ist. Er umfließt dieses Hindernis, der Wind. Also war jedenfalls so ein Gedanke. Mhm. Okay, jetzt habe ich gedacht, und da gibt es eben auch eine Publikation von einem Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut, der hat das ausgerechnet, der hat eine Abschätzung über den Carnot-Wirkungsgrad gemacht und so weiter. Und ich dachte mir nichts Böses, ich habe ja also ein Video gemacht, also könnte es sein, dass wir nicht genug Wind haben, wenn wir jetzt die Windräder nochmal, wie es jetzt geplant ist, nochmal Faktor 3, 4 oder keine Ahnung wie viel aufbauen. Oder gibt es vielleicht eine Grenze, ab der die Entnahme von kinetischer Energie aus dem Windsystem irgendwelche Folgen hat. Ja, also zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit wird ja vom Meer an Land transportiert und wenn es vom Meer über die Nordseeküste mit den ganzen Windrädern nicht ins Land reinkommt, dann ist da weniger Feuchtigkeit, sprich eine Dürre. Also wäre eine Idee, ne? Also ich habe es ja selber nicht ausgerechnet, da muss man große, ja, und das habe ich dann publiziert und da ist einer von den Leuten, die da sehr für erneuerbare Energien sind und eine größere Reichweite hat als ich, also da bin ich ein YouTube-Zwerg gegenüber so einem Giganten der Energie, wenn es vollkommen ausgerastet, vollkommen.
Wirklich?
Ja, also er hat auf meinem Wikipedia-Eintrag in meiner Vergangenheit nach düsteren Punkten gesucht und hat festgestellt, ich habe bei Exxon gearbeitet. Das ist ein Mineralölkonzern.
Das macht dich zum bösen Menschen.
Ja, und da habe ich gedacht, ja, also wo sind wir denn jetzt hier, dass man also in der Vergangenheit, ich habe ja nur gesagt, es könnte sein, dass es ein Limit gibt, ja. Und das ist halt schon also so ein bisschen heftig emotional, ja. Und das also ich war ein bisschen geschockt, weil wir würden das in der normalen Wissenschaft halt nicht machen, dass wir, wenn jemand eine unliebsame These vertritt, dann beschäftigen wir uns mit der These, aber nicht mit der Person, ob die Person irgendwie irgendwann in seiner Vergangenheit, vielleicht, keine Ahnung was, ja. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, wenn jemand sagt, also der Wind reicht aus, hätte er ja sagen können. Ja, hat er dann auch gesagt, ne? Aber dass er das vielleicht mal ausrechnet oder so. Warum? Wir haben ja immerhin das über ein Kanot, das ist so ein Physikding, ja, ein Kanot-Wirkungsgrad versucht abzuschätzen. Aber das wurde eine vollkommen krasse Argumentation, die mehr auf meine Person und weniger auf die Inhalte. Und da sind wir in einem ideologischen Bereich, oder jetzt haben wir wieder das Wort Ideologie. Ich hatte es ja vorhin, ja, oder wie, also ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, aber das wird dann zu einer Hexenjagd, ja, und das mag ich nicht. Also das ist mir, also das ist nicht meine Physik.
Das ist nicht deine Physik, aber man hat doch diesen Diskurs in der Wissenschaft durchaus, dass jemand forscht, hat eine These und der will, dass diese These bestätigt wird, beziehungsweise nicht angegriffen wird, weil dann hat der Wissenschaftler genau das entdeckt, gefunden. So, das heißt, es gibt so ein, und in dem Moment, wo das der Rest der Wissenschaftler zulässt, dann erschaffen sie quasi einen kleinen Wissenschaftsstar. Ja. So, das heißt, die Aufgabe der anderen Wissenschaftler ist die Torpedierung, ja, der These des anderen. Und okay, wenn wir den da rauslassen, wenn die These nicht valide ist, wird der auch kein Star, habe ich einen Shot, einen Star zu werden mit meiner nächsten These. So verstehe ich Wissenschaft. Mhm. Und jetzt ist doch, Moment, das ganze Social Game, verstehe ich, ne? Da auf die Wissenschaft projiziert, zu sagen, du machst ein Video, Wind ist zu viel da, und dann sagt der, ich sag mal so ein bisschen dreckig, ja, der Ganteföhr ist auch irgendwie ein Exxon. Ist das noch Teil des Spiels oder ist das böswillig?
Also mir ist das neu. Also ich hatte ja in meiner Zeit, die relativ lange war als aktiver Professor, natürlich Auseinandersetzungen, wenn es um bestimmte Interpretationen ging. Also ich erinnere mich, eine bestimmte Theorie, also wir haben Nanopartikel, Teil der Nanotechnologie, haben wir über lange Jahre gemacht, und man kennt sich in der Community, da gibt es also Leute in den USA, in Japan, in Indien, in China und sonst wo, natürlich auch in Europa, die daran gearbeitet haben und jetzt noch arbeiten, und ich kenne nicht alle persönlich, wir haben ja diese Meetings, ja, wo man also sich austauscht, und dann stellt man irgendeine Theorie auf. Also zum Beispiel, da gab es dann später den Nobelpreis dafür, ist schon eine Weile her, Carbon 60. Also das ist ein Nanopartikel aus 60 Kohlenstoffatomen, und das formt genau einen deutschen Fußball, Soccerball. Okay. Ja, und zwar ist es eine Hohlkugel, und die Kohlenstoffatome sitzen genau an den Kreuzungspunkten des Fußballs. Der Fußball, also so ein normaler Fußball, besteht aus 5 Ecken und 6 Ecken, muss man sich mal genau angucken. Also jetzt sind die neuen Fußbälle nicht mehr, die sind irgendwie komisch. Aber früher, die hatten diese schwarzen und weißen Flecken, und ich glaube, die weißen waren 6-eckig und die schwarzen 5-eckig. Und das gibt eben eine Kugel. So, und dann gab es Leute, die haben gesagt, also da wusste man die Struktur noch nicht. Man wusste nur C60, also die Masse wusste man, und dass er besonders stabil ist. Ja, und dann hat einer gemeint, das ist also Graphit, also ist ein Plättchen mit 60 Kohlenstoff. Konnte aber nicht erklären, warum 60 da eine besondere Zahl sein sollte. Und dann kam irgendeiner, hat gemeint, das ist eine Hohlkugel. Und da haben sie alle gesagt, der hat doch nicht mehr alle in eine Hohlkugel. Wieso soll das denn eine Hohlkugel sein? Das ist Kohlenstoff und das pappt zusammen, da ist doch nichts hohl dran. Ja, ja, was ich aber nicht machen würde, wenn ich jetzt ein Gegner der Hohlkugeltheorie wäre, dann würde ich bei dem Befürworter der Hohlkugeltheorie nicht gucken, ob der mal als 10-Jähriger eine Apfelsine geklaut hat und dann irgendwie von der Polizei verhört wurde, um die Hohlkugeltheorie zu schwächen. Sondern ich würde bei der Frage, ist es eine Hohlkugel oder nicht, bleiben und nicht ins Privatleben oder in die Vergangenheit der gegnerischen Person reinzoomen. Das ist mir noch nicht passiert. Das war jetzt was Neues.
Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com, und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Wenn das in der Wissenschaft, glaubst du, dass es ist, weil du auf YouTube bist?
Ja, oder
ist das in der normalen Wissenschaft außerhalb von YouTube, ist das noch vernünftiger? Also du könntest einen Vortrag dazu halten, haben wir noch genug Wind, ohne dass du ausgebuht werden würdest oder soziale Sanktionen fürchten müsstest, solange das nicht im Social-Media-Bereich ist.
Also, ich sage mir mal so, solange es in der Physik ist, ich weiß ja nicht genau, was bei den Philosophen und den Historikern, keine Ahnung wen, ja, da gibt es ja viele andere Fachbereiche, verschiedene Wissenschaftsrichtungen, die unterschiedliche Kulturen haben. Aber die Physiker und Physikerinnen, die sind schon so ein bisschen emotionslos. Also, die regen sich schon über irgendwas auf, ja. Mhm. Aber wenn ich sage, Leute, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ob der Wind reicht, wenn wir jetzt die Windräder 5-mal so viel ausbauen, dann würden die sagen, also würde ich jetzt mal sagen, ja, ich hatte damit gerechnet. Oh, interessanter Punkt, das hast du über Carnot abgeschätzt, zusammen mit dem Kollegen von Max Planck, ja, jetzt rechnen wir das mal nach, ja, und dann kommen sie freudestrahlend an, wenn sie das ausgerechnet haben, dann sagen sie mir, oh, du hast sie verrechnet, hier an dem und der Stelle, ja, da ist ein Faktor 5 und deswegen ist es eben doch genug Wind, und dann hätte ich gesagt, ja, klasse, ne, aber ich hätte doch nicht angefangen, in der Vergangenheit der Leute zu wühlen, also, und auch nicht die anderen. Also da glaube ich an meine, ich habe ja jede Menge Physiker und Physikerinnen ausgebildet. Und da geht es um die Idee von, was ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung? Was ist unsere Diskussionskultur und was ist Fairness?
Ja, verstehe ich. Jetzt war das ja scheinbar, lustigerweise hat, man würde neudeutsch sagen, der hat ein Reaction-Video gemacht. Das ist ja ein wissenschaftliches Reaction-Video auf deins. Früher hätte man mal angerufen, respektive halt dann publiziert. Ist das nicht so, dass man dann, das war ein Wissenschaftler auch? Das, oder ein
Professor? Also, er hatte auch diese 4 Buchstaben vor dem Namen: P-R-O-F.
Das heißt. Ja, quasi zwei Profs haben YouTube-Beef, könnte man sagen. Ja,
vergiss es. Also ja. Ich bin da jetzt reingezappt in dieses YouTube und irgendwie, aber da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die meinen, dass ich versuchen soll, da zu bleiben. Ja, ich würde eigentlich den Bereich verlassen, weil mir ist das, sorry, wenn ich das sage, mir ist das eklig.
Ja,
es ist außerhalb dessen, was mir in den 30 Jahren als Physiker, also wir hatten sehr viele Auseinandersetzungen, aber nicht, es ist vielleicht was in der Politik, also wenn du Präsident der USA werden willst, ja, dann wühlen die auch in deiner Vergangenheit, ob du eine Ehescheidung hattest oder ein Kind vielleicht drogenabhängig ist oder sonst was, ja, und das ist dann plötzlich ganz wichtig, ob du da Präsident wirst oder nicht, ja, aber das machen wir in der Physik nicht.
Wenn du sagst, das machen wir in der Physik nicht, impliziert das, dass es jetzt kein Einzelfall war, sondern dass du damit rechnest, dass das entweder zum neuen Schick gehört oder dass, wenn du weiter auf YouTube aktiv bist, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass du da in irgendeiner Weise angegangen wirst?
Ja, also mir war das, wie gesagt, jetzt in der Intensität war mir das mal neu. Ja. Es ist die Frage, ob man damit klarkommt. Also ich habe einen Trainer, also wie nennt man das, einen Manager oder Coach.
Ein Coach
für YouTube, weil, also ich komme ja aus so einem Biotop, ja, also aus wie so einem Naturschutzgebiet. Ja. Ich habe mich immer in dem akademischen Bereich beschäftigt und kenne diese Grabenkriege der Social Media, gibt es auch auf Facebook oder so, oder Twitter.
Twitter-Großding.
Oh, Twitter, ja. Und kenne das nicht. Und wenn man da aber unterwegs sein will und oder möchte oder man denkt, das ist jetzt vernünftig, dann hat mir mein Coach gesagt, also Gerd, ich weiß, du verträgst diese also Anpöbelung oder diese Gemeinheiten oder was da kommt, ja, das verträgst du nicht. Du kriegst da immer eine Krise. Und wenn du jetzt, das war vor 2 Jahren, wenn du jetzt also ohne das Backing aus der Universität, also vorher hatte mich ja die Uni beschützt, ne, also da wäre die ganze Uni hinter mir gewesen, aber jetzt bin ich eben im Ruhestand. Wenn du das machen willst, dann musst du die mentale Stärke aufbringen, um das überhaupt auszuhalten, ja? Wenn dann mal so ein Shitstorm kommt. Und er hat aber gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Typ, ich muss mich darauf einstellen. Und das ist eine Sache, dass man überhaupt jetzt nicht vollkommen erschrocken zurückweicht und sagt, oh nee, gut, ich lasse es, aber dann hätte ja der Gegner gewonnen, ne? Muss man auch sagen. Mhm. Also eine Idee dieser Shitstorms ist ja auch, dass man zum Schweigen gebracht wird. Und wenn man dann erschrocken schweigt, weil man sagt, ah, das will ich jetzt nicht, ja, dann haben die anderen gewonnen. Ja? Und dann ist eben für mich die Frage, halte ich das aus? Und zweitens, kann ich damit umgehen. Was mache ich denn jetzt? Ja, da kommt einer an, hat irgendwas auf Wikipedia. Also ist ja sowieso schon mal erstaunlich. Ich weiß nicht, ob sie dir das vorstellen. Vielleicht hast du ja. Du surfst im Internet und findest auf einmal einen Wikipedia-Eintrag über deine Person. und wusstest gar nicht, dass es den gibt. Ja? Und dann liest du nach, was du für ein fürchterlicher Typ bist, weil du das und 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 das alles gemacht hast. Und du bist vollkommen baff und denkst, hä, was ist das denn? Ja. Und das hatte eben jetzt hier der Kollege, der so gegen mich war, hatte da also in dem Wikipedia-Eintrag, für den ich ja gar nichts kann, ja, womöglich hat er den selber geschrieben, keine Ahnung, ja, also man kann ja jeder was eintragen, ja, und hat da was rausgegraben. Und dann ist eben die Frage, was mache ich denn jetzt, ja, weil Wikipedia ist ja die Wahrheit, ne, also jedenfalls glauben das viele, und da muss man jetzt irgendwie damit umgehen können. Das sind die zwei Sachen, das auszuhalten, so eine Belastung, ein Shitstorm. Zweitens, ja, irgendwie Strategien entwickeln, damit klarzukommen, also dagegen zu arbeiten. Viele Möglichkeiten hat man nicht, also Wikipedia kann man nicht beeinflussen, das ist einfach, das ist wie so ein Unwetter, ne? Also da kommt so ein Hurricane, der zieht über dich drüber und ja, also nur Wikipedia zieht nicht wieder weg, das bleibt ja, ja. Und ich weiß, dass ich vor 5 Jahren ging das also los, dass ich entdeckt habe, plötzlich vollkommen fassungslos, so wie über Albert Einstein oder über Arnold Schwarzenegger gibt es also einen Wikipedia-Eintrag, aber auch über Gerd Kanteför. Und dann liest man vollkommen entsetzt, was da alles drinsteht. Und ich dachte, wer hat das denn da reingeschrieben? Und das stimmt doch gar nicht, also nicht alles. Also mein Geburtsdatum stimmt zum Beispiel. Ja, und du denkst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Und damals hatte ich die Uni und die Uni hat also 80% der Einträge löschen können.
Was schreiben die denn da so Böses rein?
Klimaskeptiker, Klimaleugner und was nicht alles, ja. Also einige meiner Videos werden zum Beispiel auch verlinkt von der AfD. Okay. Ja, also die AfD findet bestimmte Videos von mir gut. Kann ich jetzt auch nicht
sagen. Damit für, ja. Gehörst du zwangsläufig zum AfD-Inventar.
Ja, das ist Kontakt, wie nennt man das? Kontaktübel. Also das Übel der AfD überträgt sich, indem sie, da kann ich auch nichts für, ja. Und dann habe ich beteuert, Leute, ich bin in der Schweiz, ja, ich bin Schweizer Bürger und ich habe wirklich mit der AfD nichts zu tun, ja, die finden irgendwas von mir gut, ich habe 300 oder 400 Videos, ja, und außerdem bin ich ja in einer Partei, also so ehrlich bin ich, ich habe ja gesagt, ich bin ideologieneutral, was jedenfalls diese Grabenkriege beim Klima und so weiter angeht, aber ich vertrete die westlichen Werte der individuellen Freiheit und der Selbstbestimmung. Und da gibt's in der Schweiz, und in der Partei bin ich auch, den Freisinn. Also das ist die FDP der Schweiz. Das ist nicht die deutsche FDP. Also das möchte ich mal gar nicht.
Okay. Das ist eine Unter- aber die heißen auch FDP.
Ja, die heißen auch FDP.
Und sind so ähnlich, aber nicht das Gleiche.
Ja, das Problem ist, ich weiß nicht so genau, wofür die FDP in Deutschland steht. Das ist mein Problem.
Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, da sind wir heute Abend noch nicht fertig mit, ne?
Nein, also ich bin also auch absichtlich in die FDP in der Schweiz. Also erstmal war ich ganz stolz. Die haben mich ja sogar aufgestellt für die Landtagswahlen im Thurgau.
Oh, wow.
Und das ist ja nicht so einfach. Ich habe ja diesen Migrationshintergrund, wie man unschwer an meiner Sprache erkennt, ja. Also deswegen kann ich auch einer ausländerfeindlichen Partei in der Schweiz nicht beitreten, weil ich ja selber einen Migrationshintergrund habe.
Du bist quasi deutscher Kraftgeburt und dann hast du mittlerweile einen Schweizer Pass und ja, bist dementsprechend ein Schweizer Ausländer, wenn man so
ja,
in
genau.
der Schweiz bist du Ausländer.
Ich bin einfach wahnsinnig stolz drauf, dass mich die Partei gefragt hat. Also das sind ja einfach Menschen. Der Thurgau ist so groß wie ein Regierungsbezirk in Deutschland. Die Kantone sind ja viel kleiner als die Bundesländer. Das ist alles Faktor 10 kleiner. Man kennt sich und ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass mich die Menschen da in der Schweiz, also die Leute in der Partei eben gefragt haben, ob ich mich aufstellen lasse für die Landtagswahl, also der große Rat im Thurgau ist das. Ich habe keine Chance. Und zwar, ich kann nämlich nicht anständig Grüezi sagen.
Oh wow, das kann man doch bestimmt lernen, oder?
Nein, kann man nicht. Ich hab geübt und geübt und immer, wenn ich irgendwo reingehe und dann versuche, Grüezi, oh, Sie sind aus Deutschland.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Hopeless.
Ja, verstehe ich.
Ja, und ich bin also nicht in der AfD, ich habe überhaupt nichts mit der AfD zu tun und die AfD geht mir fürchterlich auf den Keks, wie ungefähr jedem anderen Menschen, also sagen wir mal im universitären Umfeld, ja, vielleicht nicht allen, also sie ist ja nicht verboten oder sonst was, also ich jedenfalls nicht, ja.
Ist lustig, ne? Du hast angefangen, YouTube-Videos zu machen mit der besten Intention. Du bist, wenn ich mal so sagen darf, ein cleveres Kerlchen. Als Professor für Physik ist man relativ, muss man A, intelligent sein und muss B, Sachen verstehen. So, und hast dann gesagt, hey, ich glaube, dass Wissenschaft eigentlich eine Skepsis, eine natürliche Skepsis haben muss gegenüber allem. Und diese wissenschaftliche Grundannahme und ich sag mal diesen Grundwert der Skepsis, den du über deine Karriere und dein Leben aufgebaut hast, lebst du jetzt öffentlich weiter. Und was jetzt passiert, ist, du wirst dafür mehr oder weniger abgestraft.
Ja, also in Einzelfällen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die das zu schätzen wissen.
Ja, das glaube ich auch. Und es gibt halt, ich weiß nicht, ob wenige oder viele, aber zumindest Leute, die so motiviert sind. Also einen Wikipedia-Eintrag zu ändern, ist nicht ganz so leicht. Ne?
Ich habe keine Ahnung, wie das geht.
Das schon, also da muss man sich schon ein bisschen hinsetzen. Ja. Die haben halt auch mehrere so Verifizierungsstufen. Mhm. Also ich kann mich nicht mit einem Blanko-Account einloggen, sondern es muss schon jemand sein, der da ein bisschen entweder schon mehrere Sachen gemacht hat, da so ein bisschen halt eine hierarchische Position aufgebaut hat, dass er das machen kann und auch entscheiden kann. Da sitzen Leute und du kommst als, ich sage mal, gutherziger Wissenschaftler her und sagst, hier ist meine These. Und dann sagen Leute, dieser Mensch ist so böse, dass ich meine Energie darauf setze, seinen Leumund nicht zu zerstören, aber irgendwie zu schaden.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen überinterpretiert ist. Es ging ja eigentlich nur um den Wind.
Ja, genau, aber zu sagen, du seist, warum loggt sich jemand in Wikipedia ein, guckt deinen Wikipedia-Eintrag an und sagt, okay, der ist jetzt ein Klimaskeptiker.
Ja, das steht ja drin, ja.
Ein bewusstes Label,
ja.
Wo es nicht darum geht, der Gerd hat eine kontroverse Position oder der Gerd hat auf Sachen hingewiesen, was du eigentlich wolltest. Deine Intention war, Dankeschön, das für die Idee. Und das
ja, also ja, dachte ich mal. Also.
Ja, und das Ergebnis ist aber scheinbar ein anderes. Und jetzt bist du, hast zum einen eine sehr gute Vita, du bist mit deinem Berufsleben quasi fertig, du bist Professor, du hast ein sehr, sehr starkes Standing in der Gesellschaft.
So, Hab ich?
Im Gegensatz zu jemandem, der 23 ist,
ach so,
vielleicht ja. Sein Abi so halb abgebrochen hat und sagt, okay, der kommt wahrscheinlich auf die Windthese nicht, aber der hat ja kaum, der oder die, eine Möglichkeit, wenn der sowas sagen würde, haben wir eigentlich genug Wind, würde der vermutlich zerrissen werden, weil jemand, der vom Fach ist, halt auch aggressiv angegangen wird. Und ich habe das Gefühl, aber das vielleicht ist es subjektiv, dass sich das in den letzten Jahren substanziell ändert. Vielleicht bin ich auch, also als ich in der Schule war, hieß es, kluge Menschen lesen Zeitung und informieren sich über das, was da passiert. Und ich damals hatte das Gefühl, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien eine vernünftige Quelle zur Information sind und differenziert. Und ARD hat eine andere Meinung als ZDF und die haben sich halt gegenseitig, so die FAZ hat was anderes geschrieben als die Süddeutsche, so das sind nicht die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten Medien. Mhm. Und heute gibt es aus meiner Sicht es gibt kein Medium, was klimaskeptisch, würde ich sagen, ist, sondern eher sich der gleichen Rhetorik bedient, wie sich halt jemand bedient, der halt Klimaskeptiker in irgendeinen Wikipedia-Eintrag schreibt. Und es gibt quasi die Guten und es gibt die Bösen.
Ja, diese Polarisierung.
Genau.
Ja.
Und jeder will natürlich der Gutmensch sein. Das heißt, du warst jetzt auch sehr schnell, dich von der AfD zu distanzieren, zu sagen, dass du nicht in der AfD
ja, bist. Ja, das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Die ist ja nicht verboten, die Partei. Ja? Also man muss ja Respekt haben vor Parteien und auch vor den Wählern, die Partei wählen, die sind ja nicht alle böse oder so, ja.
Ja, und ich glaube auch nicht alle dumm und auch nicht alle böse. Also,
ja, eben genau, ja. Es war vielleicht ein Fehler, mich so zu distanzieren, ist korrekt, ja.
Nee, ich will gar nicht auf den, ob das ein Fehler war, aber ich merke, dass das in dir als, es gibt so den, wenn ich das so beschreiben darf, es gibt den Professor, der skeptisch ist, der sagt, ich glaube das. Und dann gibt es den Menschen Gerd. Mhm. Und der Mensch Gerd hat ein Video gesehen, wo irgendjemand gesagt hat, der Gerd ist doof. So, sinngemäß.
Ja,
so,
und genau. Das, und da rege ich mich auf, ja.
Genau, das tut dem Gerd halt weh, weil Gerd ist halt
ja,
irgendwie
korrekt,
ein Mensch.
Korrekt, ja.
So, und dann nehme ich halt bei dir wahr, diese Ambivalenz zwischen, was glaube ich, was wissenschaftlich richtig und wichtig ist und vielleicht auch für die Gesellschaft zu sagen.
Ja.
Und dann, was macht das denn mit meinem Leben? Habe ich Bock auf diese Scheiße?
Ja, genau. So. Ah, gute Frage. Vor allen Dingen meine Frau fragt das.
Absolut, ja. Verstehe. Ich habe sie ja gerade kurz kennengelernt.
Ja.
Und da die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass jemand, der eine wissenschaftliche Autorität hat und da was zu sagen hat, sagt, ey Leute, macht diese Scheiße alleine. So, ich stelle mich doch nicht hier genau. vor die Kamera wie so ein Otto, erkläre irgendwas, was ich schmeiß meine Perlen vor die Säue, dass irgendwie so ein Kauz kommt und mich persönlich angreift. So, ich verstehe, dass es diesen wissenschaftlichen Diskurs gibt. Und die Frage ist aber, wenn wir das jetzt, diesen Trend fortschreiben, sofern es das wirklich ein Trend ist, wo landen wir in 10 oder 20 Jahren?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer, also wenn es wirklich ein Trend ist, ich denke, das ist, ja, es ist die Frage mit dem Internet. Das Internet macht etwas mit der Gesellschaft. Ich fand es eigentlich gut, das Internet, weil wir hatten eben früher, als es das Internet vor der Jahrtausendwende noch nicht so gab, da gab es halt Zeitungen und Fernsehen, aber es ist ja unidirektional. Ja, es gibt also große Zentren, wie da, wo die Zeitung gedruckt wird und die Reporter, und der einzelne Bürger kann die Zeitung lesen nach der Devise friss oder stirb. Aber er hatte keine Chance, selber andere Leute zu erreichen. Ja, also weil diese zentralen Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung, das sind Punktquellen, würde man in der Physik sagen, die strahlen an alle Bürger aus, und die Bürger sitzen da und werden berieselt. So. Und im Internet hast du jetzt auf einmal die Möglichkeit, dass jeder Bürger, egal wie daneben er ist, der wird selber zu einer Quelle von Informationen, indem man einen YouTube-Kanal macht oder einen Facebook-Account hat oder mit Twitter da sich äußert und erreicht im Prinzip alle anderen Bürger, genauso wie früher nur Fernsehen, Radio und Zeitung. Das finde ich gut. Die Gefahr ist allerdings eben so einer Proletarisierung, weil es ja überhaupt keinen Filter gibt. Also jeder, ich will eigentlich auch keinen Filter, jeder kann irgendwie beitragen. Ja. Und jetzt besteht die Gefahr ein bisschen, dass wenn in dieser Kakophonie von verschiedenen Beiträgen, wenn da zu viele Leute, ja, also sagen wir mal, die vielleicht nicht auf dem Wert der Demokratie, der Fairness oder so stehen, wenn die eben sehr laut werden, ja, dann hat man und die anderen, die weichen zurück und sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit, wie du es gerade beschrieben hast, dann kippt das ganze System halt in so ein Stammtischlevel ab, ja, wo auch gar kein echtes Wissen mehr vorhanden ist, sondern nur noch so ein Schlagaustauschen. Das wäre dann aber nicht gut für die Gesellschaft. Und das ist der Grund, weshalb ich denke, solange ich noch kann, ich bin ein bisschen älter, ja, man ist ja irgendwie ein bisschen müder irgendwann mal, dass auch irgendeiner auch mal aufstehen muss, und der jetzt wirklich mal die paar tausend Seiten vom Weltklimarat gelesen hat, war es auch solche Fragen waren, also zum Beispiel ganz einfache Fragen, ja, das finde ich immer wieder lustig. Du hast diese Klimaleute, ja, und du fragst sie, warum ist auf dem Berg kalt? Ja, großes Schweigen, ja. Und dann kommt eben die Antwort, üblicherweise, weil warme Luft nach oben steigt. Das stimmt ja. Na, Kerzenflamme ja, geht nach oben, ne, weil warme Luft, ist die Frage, was macht eine Kerze sondern in der Schwerelosigkeit. Das haben die in der Raumstation ausprobiert, haben eine Kerze angezeigt, ist eine Kugel. Ne, also die Flamme ist eine Kugel, ist interessant, ja. Also jedenfalls, warme Luft steigt nach oben, das ist ja sachlich richtig, und auf dem Berg oben ist kalt, das Weiße ist Schnee, aber das ist die falsche Antwort auf diese Frage. Ja, weil man müsste ja eigentlich oben warm sein, okay? Und ist ein bisschen kompliziert. Ich beantworte das jetzt nicht, weil müssen wir in die Physik und den Treibhauseffekt einsteigen, das wollen wir jetzt nicht. Aber ich kann eben diese Fragen beantworten, ich habe die Physik verstanden und ich kann sie auch erklären, ja. Und ich denke, wenn jetzt solche Leute wie ich sich zurückziehen, dann ist ja gar kein Wissen mehr da, dann werden nur noch Parolen ausgetauscht. Und also, um es nochmal klar zu sagen, ich bin zwar Skeptiker von meiner Grundeinstellung, bin aber in 100% Übereinstimmung mit den Wissenschaftlern des Weltklimarats, auch mit dem neuesten Assessment Report Nummer 6. Es ist das Beste, was wir haben. Und ich hatte auf meinen Symposien, letztes Jahr hatte ich also auch führende Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin von der ETH, die ich persönlich also sehr schätze. Also will ich jetzt nicht sagen, wer das ist, aber mehrere. Und ich bin mit denen in Übereinstimmung, ja. Und ich verstehe die Physik und ich verstehe die Probleme und ich weiß, warum CO2 ein Treibhausgas ist und Stickstoff und Sauerstoff nicht. Ja, und deswegen denke ich, also es wäre vielleicht eine gewisse Verpflichtung, da mitzumachen noch, um mich nicht zurückzuziehen, wenn ich beschimpft werde.
Dann lass uns mal kurz, briefly, in das Klimathema einsteigen.
Ja, sind wir doch schon die ganze
Zeit. Wir sind ja schon, also in der Sache sozusagen. Also du sagst, du stimmst diesem wissenschaftlichen Konsens sozusagen zu.
Ja.
Was heißt der genau? Worauf haben die sich geeinigt?
Also, Es gibt mehrere Treibhausgase. Es gibt natürliche Treibhausgase, das ist der Wasserdampf. Und ohne die natürlichen Treibhausgase wäre es auf der Erde zu kalt. Dann wären die Meere komplett eingefroren, weil die Gleichgewichtstemperatur ist minus 18 Grad Celsius. Wir haben plus 15 Grad Celsius und das kommt durch Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und noch ein paar Spurengase. Und wir Menschen haben jetzt seit der industriellen Revolution durch die Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl und durch die Landnutzung, also Abholzen von Wäldern und was nicht alles, die CO2-Konzentration, also Kohlendioxid, haben wir von dem natürlichen Konzentration, das waren glaube ich 250 Parts per Million, auf heute 420 Parts per Million erhöht. Und die Grenze, wenn es zu warm wird, also dadurch wird der Treibhauseffekt, der natürliche Treibhauseffekt, der ist 33 Grad, also das ist die Temperaturerhöhung, sonst wäre es eben zu kalt, der wird eben um 1 Grad oder jetzt im Augenblick um 1,3 Grad, aber in der Zukunft eventuell um 1,5 oder gar 2 Grad erhöht. Und das kommt durch die Erhöhung der Konzentration von Kohlendioxid. Und das hat sich eben seit 1850, also eigentlich in so einer Kurve, die sogar leicht steiler ansteigt, erhöht. Und wenn die Konzentration statt der heutigen 420 Parts per Million 500 Parts per Million ungefähr überschreitet, dann wird es zu warm. Und 500 Parts per Million, also Anteile pro Million, das bedeutet, dass CO2 ein Spurengas ist. Nur ganz wenig. Auch hier im Studio haben wir Kohlendioxid in der Luft, aber es ist ganz wenig. Und da kann sich jetzt die Skeptiker, also da gibt es ja wirklich Leute, die dieses Agreement bezweifeln. Also wirkliche Klimaskeptiker, die sagen, so ein bisschen Kohlendioxid kann doch gar nichts machen. Ja, da muss man eben verstehen, wie es mit der Infrarotabsorption ausschaut von solchen Molekülen, warum Kohlendioxid relativ breite Absorptionsbanden hat und Stickstoff und Sauerstoff, die Hauptgase der Atmosphäre, eben nicht. Ja. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall 500 Parts per Million, das sind 0,5 Promille und 0, also umgerechnet, ne? 0,5 Promille, das kennen die Autofahrer, das ist die Alkoholgrenze. Ja. Und das ist eben auch die Grenze vernünftigerweise für das Kohlendioxid und unsere Atmosphäre. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das nicht überschreiten. Und damit bin ich in Übereinstimmung mit den Wissenschaftlern des Weltklimarats. Die Politiker im Weltklimarat sind was anderes Thema, aber die Arbeitsgruppe 1 sind die Wissenschaftler und ich denke, die haben einen verdammt guten Job gemacht.
Okay. Das heißt, es gibt sozusagen in den unter Klimawissenschaftlern gibt es die, die sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und der kommt durch die CO2-Konzentration, ja, und seit der Industrialisierung wird mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen, beziehungsweise die alten, sozusagen die alte Kohle und das alte Öl, ja, was halt seit Jahrtausenden in der Erde drin steht, verbrannt. Ja, Millionen, wird verbrannt. Dementsprechend haben wir mehr CO2 in der Atmosphäre, es wird wärmer auf der Erde.
So, ja, dann, aber was du jetzt sagst, ist, dass die Erde rund ist. Also ist vollkommen
selbst. Genau, ich frage nur, um diesen wissenschaftlichen Dings zu verstehen.
Okay.
Und dann gibt es die sagen, das ist Quatsch.
Ja, weiß ich nicht. Die sind so ein bisschen auf verlorenem Posten. Ja, also wenn man jetzt sagt, das ist Quatsch, das konnte man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren sagen, dass man das ablehnt. Aber inzwischen ist das ähnlich übrigens wie die Urknalltheorie. Ja? Also es gibt so viele Nachweise, Theorien, Verflechtungen mit anderen Gebieten. Ja, das kann man nicht mehr bezweifeln. Da ist man auf verlorenem Posten. Ja, und also bestimmte Dinge, wie dass die Erde eben nicht flach ist. Also man kann das nicht mehr bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, also konnte man vielleicht früher, da hatte man noch kein Fernrohr und keine Ahnung was. Man wusste es einfach nicht besser. Aber das, was du gerade über das Klima gesagt hast, ist eigentlich jetzt vollkommen akzeptiert.
Ja. Ist vollkommen akzeptiert. Das heißt, wenn jemand, ein Wissenschaftler etwas anderes behaupten würde, würdest du sagen, pass auf, das ist nicht nur, sind die in unserem Dogma drin und der hat das irgendwie falsch. Das liegt nicht daran, dass es dogmatisch ist, sondern das scheint die Wahrheit zu sein. Also es gibt den Klimawandel.
Oh, Wahrheit. Oh, ja, das ist dieser Faktencheck. Ne? Das ist immer so ein komisches Wort. Also sagen wir mal so, die Indizien oder die Messwerte, die wir haben, sind mit anderen Theorien, anderen Erklärungen kaum noch zu erklären. Einstein war lange Zeit ein Gegner der Urknalltheorie. Er war eher für ein Steady-State-Universum, was also aus der unendlichen Vergangenheit kommt und ungeändert in die unendliche Zukunft geht. Er hatte dann aber diverse Probleme, zum Beispiel mit der Tatsache, dass sich Massen gegenseitig anziehen und dann hätten die Galaxien, wenn es das Universum schon seit unendlichen Zeiten gegeben hätte, schon längst kollabieren müssen zu so einem großen schwarzen Loch oder so. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, er konnte auch seine bevorzugte Ansicht vom Universum gegenüber den Messwerten, es gibt Galaxien, die Sterne brennen immer noch, sie haben ihren Brennstoff nicht verbraucht, konnte er eben nicht halten, musste dann zur Urknalltheorie schieben. Und so ist es heute eben mit dieser gängigen These oder der Vorstellung, dass der menschengemachte Klimawandel eben kommt, die Erwärmung von der von Kohle, Gas und Erdöl. Das hat so viele, ja, also wie soll man denn sagen, ist wie so Sherlock Holmes, ja, man versucht den Täter zu identifizieren über viele Indizien und der Indizienbeweis ist überwältigend.
Okay, habe ich verstanden. Dann ist jetzt, haben wir eine wissenschaftliche Mehrheit für, es gibt menschengemachten Klimawandel.
Klimaanlagen gibt es auch,
ja. Menschengemachte Klimaanlagen. So, und dann ist ja die nächste Frage, ist das ein Problem und wenn ja, wie groß?
Jetzt sind wir wirklich in der Thematik drin. Ja, also aus deutscher Sicht sieht es so aus, als wäre es das einzig wirklich entscheidende, riesengroße, super-duper Problem, ja. Und da bin ich dann eben nicht ganz der Meinung, denn ich folge diesen 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Mhm. Also es gibt reiche Länder wie die Schweiz, da wohnt ein Tausendstel der Weltbevölkerung in der Schweiz und ehrlich gesagt, was die Schweizer so treiben, also ich bin ja selber Schweizer, ja, aber also was die Schweizer so treiben mit ihrem vielen Geld und jeder ist super reich und so, das interessiert wirklich da draußen niemanden, außer sie machen was, was jetzt jemand aus Bangladesch, aus Nigeria, aus Indonesien vielleicht auch machen kann, also bezahlen kann, ja. Und jetzt kann man sagen, Deutschland ist erheblich größer, wohnt ein Hundertstel der Weltbevölkerung. Und was dieses Hundertstel der Weltbevölkerung so treibt, ja, und dann als Klima als wichtigstes Problem ansieht, das ist eben aus Sicht von Deutschland vielleicht richtig. Es hat übrigens wenig Zweck, das deutsche Klima zu retten. Okay. Sondern ich habe es jetzt mal gerade gehört von Indonesien, Freunde von mir leben da, da wird das Benzin runtersubventioniert, also nicht durch Steuern und CO2-Abgaben hochgepusht, sondern runtersubventioniert auf unter den Weltmarktpreis des Barrelöls, das ist also unter 60 Euro Cent oder Dollar Cent, damit die Leute es sich leisten können. Weil die fahren da alle mit diesen Töfts oder sowas rum, also ich habe keine Autos, die haben so Zweiräder, also weiß nicht genau, sind Zweitaktermotoren, ja. Und damit die überhaupt rumfahren können, die müssen rumfahren, weil damit sie überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sie wissen nämlich nicht, also im Extremfall, wie sie morgen ihre Kinder ernähren sollen. Ja? Das ist die Sorge dieser Menschen. Und deswegen müssen die Dinge, die wir hier in Deutschland oder in der Schweiz machen, ja, die müssen Rücksicht nehmen darauf, dass es ein Riesenproblem der Armut gibt. Dann haben wir diese Energiepflanzen, ja, aus Mais wird Strom gewonnen, im Extremfall, oder aus Kartoffeln. Jetzt gibt es aber eine halbe Milliarde Menschen, so viel ich weiß, ja, also wird jetzt wieder irgendeiner das nachgucken, aber ich schätze mal eine halbe Milliarde Menschen, die hungern. Und seit wir den Ukraine-Krieg haben, gibt es natürlich auch ein größeres Hungerproblem, weil die Ukraine offenbar große Teile von Afrika oder der Welt mit Nahrungsmitteln, mit Getreide versorgt hat. Ja. Und ich denke, wir kriegen das Klimaproblem nur in den Griff, wenn wir einen ganzheitlichen Ansatz haben, wo wir also Hunger, Armut, Kriege und Fundamentalismus und Bildung und so weiter, also es sind 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, wenn wir die mit berücksichtigen und nur ein einziges Problem der Menschheit, aus Bevölkerungswachstum übrigens auch, die Menschheit nimmt um 1 Milliarde alle 12 Jahre zu. Da kannst du viel Energie sparen, ja, aber diese 1 Milliarde, die braucht nämlich auch Energie, die jedes alle 12 Jahre mehr werden, ja. Das müssen wir alles mit berücksichtigen. Und ich bin für einen ganzheitlichen und globalen Ansatz.
Ja, verstehe ich. Dazu kleine Anekdote. Ich war vor 2 Wochen mit meiner Freundin in Italien im Urlaub und habe einen Espresso bestellt und da kam halt der Espresso in der Espresso-Tasse, wie das in Italien üblich ist, richtig schön. Und wir haben halt alle im Restaurant halt so einen kleinen Plastikbecher mit Wasser bekommen. So in Deutschland, wenn du halt irgendwo alle sagen, hast du einen Recap-Becher, wir müssen Müll vermeiden, Klima und selbst halt, keine Ahnung, sind 800 Kilometer wahrscheinlich, in Italien ticken die Uhren sowas von anders. Danach waren wir in Belgien, das gleiche in grün. Und ich dachte, okay, irgendwie sind die Deutschen, haben wir ein Bewusstsein dafür, wir wären die Welt. Und ich glaube, wir sind gefühlt ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Welt. Und wenn man nur über unsere nächste Grenze geht, und die Belgier und die Italiener sind uns ja sehr ähnlich, aber nach Indonesien, das sind einfach ganz andere Menschen mit einer ganz anderen Kultur. Und das fällt mir schon durchaus auf. Und mir fällt auch auf, dass alles, was ich so hier im Podcast mache, immer wenn da so das Thema Klima aufkommt, das ist fast schon, hat religiöse Tendenzen.
Das hast du gesagt.
Ja, das habe ich gesagt, ja, genau. Das habe ich gesagt. Das ist, also man darf tatsächlich, also Klima ist nicht das Einzige, wo es sozusagen Leitmeinungen gibt. Und wenn ich sagen würde, der Klimawandel ist nicht das größte Problem, was wir haben, dann ist das ganz, ganz schrecklich. Wenn du das sagst, ist es auch ganz, ganz schrecklich. Aber bei dir hat es noch, also ich weiß nicht, ob du das so sagst. Und ich merke, wie, also ich habe deine Videos gesehen zum halt Klimawandel und halt zu diesen ganzen kontroversen Themen. Und ich sehe in den Videos ein, ich dachte immer, wie kann der so befreit, locker so darüber sprechen? Und der benutzt, also sagt viele, die waren ja zum Teil auch schon 2-3 Jahre alt.
Ja.
Der Zeitgeist geht ja weiter.
Ja, ja.
Und heute würde man dafür fast gesteinigt werden,
sowas
zu sagen. Ja, nicht gesteinigt, nicht. Aber zumindest kritisch betrachtet.
Aha.
So, und dieser negative Backslash. Ich dachte, wie kann der so tolerant gegenüber dem negativen Backslash, wenn jemand sagt, nein, das sehe ich aber anders. Du willst ja nur, dass unsere Grandchildren, wie heißt es, unsere Urenkel sterben und was auch immer. So, wie kann er das wegstecken? Aber ich erlebe dich heute in einer, also du bist richtig getroffen von diesem Antwort.
Ja, weil das Video von diesem Kollegen da, der auch diesen Professorentitel hat, war bezogen auf mich. Das war ging 30 Minuten nur um Ganteföhr. Das ist ja sonst nicht so, dann geht es ja mehr um die Sache, ja.
Mhm.
Also vielleicht kriege ich das auch gar nicht mit, was da im Hintergrund gegen mich läuft. Keine Ahnung. Also jetzt habe ich es mal mitgekriegt, ja. Aber ich bin zu sehr Physiker, als dass ich da in so einen Religionskrieg, also ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Religionskrieg ist. Ich meine, mir ist das vollkommen selbstverständlich, dass man das Klimaproblem nicht ohne Berücksichtigung der Armut, des Hungers, der Bevölkerungszunahme und des Fundamentalismus, wie in Afghanistan zum Beispiel, ja. Also das tut mir so fürchterlich leid, dass die westliche Gemeinschaft sich da zurückgezogen hat und die Menschen da, die vielleicht mal gehofft haben, also insbesondere die Frauen in Afghanistan, dass sie ein freieres Leben kommen, die im Stich gelassen. Das ist meine persönliche Auffassung. Da bin ich auch wieder der Einzige. Alle anderen sagen, das ist vollkommen in Ordnung, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Ja, keine Ahnung. Also mir ist das, ich finde es auch aus Klimaschutzgründen vollkommen falsch, einem fundamentalistischen, also steinzeitmäßigen einer Kultur da den Raum so zu bieten, ein ganzes Land. Ja, und also, ja, das ist meine Meinung. Also wir kriegen es nur mit einem ganzheitlichen Ansatz hin. Und ich bin da ein bisschen verblüfft darüber, dass man dann solche Prügel bekommt, ja, aber so what, ja, so ist es eben. Hier stehe ich und kann nicht anders. Aber ich kann es auch lassen, also wenn die Mehrheit meint, ich mache es nicht mehr, dann mache ich es eben nicht, keine Ahnung, ja. Also
vermutlich wird die Mehrheit das nie meinen, aber die Schwierigkeit ist ja, ich glaube, dass viele Leute deine Videos gucken und denken, boah, der Typ ist mega smart, endlich hat mal einer gesagt, nicht nur was ich, bei dir ist ja nicht nur was ich denke, sondern jetzt habe ich es mal verstanden und ich glaube dem. Und ich glaube dem vielleicht mehr als, ja, du bist halt Professor, wem sollte man jetzt mehr glauben als einem Professor?
Es geht nicht darum, welchen Titel du hast, sondern ob du es plausibel erklären kannst. Und du sollst, das war mein Job in der Uni, die Leute sollen mir, ich bin doch kein Prediger, einem Prediger muss man glauben, ja, das ist so und so, das steht da und da, sondern ich habe die Leute zum eigenständigen kritischen Denken erziehen wollen, dass sie selber denken und nicht denken lassen. Das war meine Idee. Ich meine, wenn das fehlgeschlagen ist, dass sie mir einfach glauben. Sorry, das war nicht das Ziel.
Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Ich habe neulich mal mit einem befreundeten Journalisten gesprochen und da ging es halt auch um meinen Podcast und was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und der war der Meinung, dass es gefährlich ist, unter Umständen die Wahrheit zu schreiben, weil es da draußen Idioten gibt, die dann verrückte Sachen machen. Also zum Beispiel, sei es jetzt dieses Pandemie-Thema oder was auch immer, ja. dass man quasi als verantwortlicher Journalist überlegen sollte, wenn man die Wahrheit schreibe, was hat das für Folgen, was macht ein dummer Mensch mit dieser Information? Und da sind wirklich Welten aufeinander geklatscht, weil ich dachte, dass der Journalismus das Ziel hat oder die, dass wir in einer demokratischen Struktur ist Grund, hat jeder ein Wahlrecht. Ergo, es braucht einen informierten und gebildeten und kritischen Bürger. Und irgendwo in der Zeit zwischen meiner Schulzeit und heute, habe ich nicht mitbekommen, dass es sich das geswitcht hat, dass man sagt, pass auf, wenn du verantwortungsvoll bist, dann überlegst du, was du der Masse sagst, weil denen können wir nicht vertrauen, weil die Gaga sind.
Die sind Gaga, ach so. Aha, ist das denn so die Idee, dass eine Demokratie auf einer Bevölkerung aufgebaut werden kann, die Gaga ist?
Ich fand, ich habe dein Video gesehen zum Thema Herden.
Oh, okay.
Und also ich sehe dieses Klimathema und das Herdenthema sind so für mich logisch total verknüpft. Ich weiß nicht, ob das für dich anders ist.
Ja, also es ist übergeordnet. Es geht um das kollektive Verhalten von größeren Gruppen. Das können Gruppen von Atomen sein, Gruppen von Pinguinen oder Gruppen von Menschen. Und wir haben in Konstanz, das ist ja eine Exzellenzuniversität, und ich glaube, es ist maßgeblich deswegen im Exzellenz oder Elite, nee, Exzellenz heißt es, glaube ich, im Exzellenzprogramm eine von diesen 10 oder 12 Unis geworden, Konstanz, weil es diesen Cluster, Forschungscluster, also ganz großes Netzwerk, was uniweit ist, gibt, das heißt Collective Behavior. Also kollektives Verhalten. Und da sind die Physiker, also ein Physiker ist, glaube ich, dabei, oder ja. Und die Biologen natürlich mit den Fischschwärmen und den Pinguinen und keine Ahnung was. Und da auch die Soziologen und die Politologen. Und in der Politik hast du eben auch diese Mechanismen oder Soziologie, wieso die Menschen sich zum Beispiel einem Fanclub einschließen, wie zum Beispiel im Fußballverein. Da haben sie alle dieselben T-Shirts an, brüllen dieselben Parolen und fühlen sich super gut, ja, weil man will einer Gemeinschaft angehören. Und das sind Mechanismen, die wir in Religion, also in Großideologien wie dem Kommunismus oder noch düsteren Ideologien finden, aber auch in den Religionen. Man hat gemeinsame Speisen, man hat gemeinsame Klamotten, man will in einer Gemeinschaft sein. Und das sind eigentlich Emotionen oder sagen wir Instinkte, die wir von den Schimpansen, die nämlich ohne Gemeinschaft nicht überlebt hätten. Also ein einzelner Schimpanse im Urwald, der ist nach 3 Tagen tot, weil der kann nicht überleben. Die müssen zusammenarbeiten. Und deswegen ist uns das eingeprägt, in einer Gruppe sich wohlzufühlen. Also man ist sonst einsam. Einsamkeit ist auch so ein Ding. Ja. Und diese Mechanismen, die finden wir in ganz vielen verschiedenen Facetten unserer Gesellschaft. Und es gibt die eben auch jetzt bei der Klimabewegung, dass sich das verselbstständigt. Also es geht gar nicht mehr oder vielleicht nicht bei allen mehr um wirklich das eigentliche Problem, dass man also mit technischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Mitteln dann versucht, in den Griff zu kriegen, global, sondern auch um die Idee der Gemeinschaft, dass man also ein gemeinsames Ziel hat, man hat so eine Heilsvorstellung und so weiter und so fort. Das bekommt dann, wie du es gerade gesagt hast, religiöse Züge als eine identitätsstiftende Gruppierung für einzelne Menschen. Ja, und das ist aber auch normal, aber dann besteht eben auch die Gefahr des Fanatismus.
Es besteht die Gefahr des Fanatismus, das hast du schön diplomatisch gesagt. Was ist Fanatismus?
Fanatismus ist in meinen Augen, oder Fundamentalismus, kann man schlecht voneinander trennen, ist, wenn man ein einziges Problem oder eine einzige Glaubensrichtung, ja, als das einzig Wichtige ansieht, ja. Also sagt, das eine Ding ist alles. Alles andere muss ich dem unterordnen. Ich habe also ein Dogma, ja, also da kann man eine politische Großideologie nehmen. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, das Gesetz der Herde. Ich kann also ein Buch nehmen, also meinetwegen die Mao-Bibel war es mal eine Weile, ja, dann halten die alle diese Mao-Bibel hoch und sagen, das ist jetzt das Buch, und dann muss ich alles dem unterordnen, ja. Das ist dann, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob man da einen Unterschied hat zwischen Fundamentalismus und Fanatismus, aber jedenfalls, dass man ein Ding nimmt aus der Vielfalt von Problemen, die Menschheit insgesamt hat, ja, und da war Grenzen des Wachstums, also Club of Rome sah ja auch mal das Bevölkerungswachstum als Riesenproblem an. Das ist ja jetzt vollkommen abgeklungen, da redet kein Mensch mehr drüber, ja. Ist aber immer noch da. Also, dass man ein einziges Problem als Riesenproblem sieht und alles andere, dass die Menschen vielleicht noch ihr Leben bestreiten müssen, ja, dass die Wirtschaft laufen muss, das wird in den Hintergrund gedrängt. Und das ist für mich Fundamentalismus und das kann aus jeder Ideologie, also ich kann ja, also das gibt es auch im Christentum, da gibt es dann extreme Fanatiker, die also haargenau nach jedem Wort der Bibel leben oder eben, weiß nicht, vielleicht gibt es das auch vielleicht gibt es auch fanatische Jogger, die meinen, wir müssen jetzt alle joggen und nur noch joggen und wir können nur noch Jogging-Schuhe. Also du kannst aus jeder Idee, wie man lebt, kannst du eine fundamentalistische oder fanatische Ideologie machen, die man dann den anderen aufzwingt.
Wenn ich mich jetzt da reindenke, oder nicht, wenn ich mich nicht reindenke, sondern wenn ich drauf gucke, und immer wenn wir über Fanatiker oder Fundamentalisten sprechen, ist uns allen immer klar, dass die irgendwie in Anführungsstrichen doof sind. Sei es jetzt religiöse Fanatisten, sonstige Fanatiker. Aber die Leute, die fanatisch oder fundamentalistisch sind, haben das Gefühl, die haben den Stein der Weisen gefunden. Also es gibt ja, oder nicht? So, also das ist ja der also so wie ich das sehe, der Kern von Fanatismus, Fundamentalismus. Ich weiß was die anderen nicht wissen und ich bin dafür verantwortlich, dass die anderen es jetzt wissen und verstehen und ich werde die Welt ändern, weil nur das ist der einzige Weg zur Glückseligkeit, Himmelreich, was auch immer. So, das sieht man von außen relativ klar. Also der fanatische Jogger, der sagt, ihr müsst jetzt alle joggen, jeden Tag 3 Stunden, wenn alle sagen, was bist du für ein Otto, weil er aber auch alleine ist. So, in dem Moment, wo jetzt alle fanatisch joggen, genau, ist irgendwie was anderes. Hat das was mit unseren tierischen Elementen in uns Menschen zu tun?
Naja, das ist ja genau meine, also was ich da aus diesen Forschungen da, den vielen Publikationen der Uni Konstanz und den dazu begleitenden Büchern da, das habe ich alles durchgelesen, extrahiert habe, dass in uns eben, also es gibt so ein paar Mechanismen, die auch bei den Primaten, von denen wir abstammen, eben funktionieren. Wir wollen in einer Gemeinschaft sein, die Gemeinschaft hat eine Hierarchie, hattest du gerade bei Wikipedia erzählt, ne? Da gibt es auch so eine Hierarchie.
Genau,
ne? Da gibt also, und natürlich auch in vielen anderen, also ganz stark in der katholischen Kirche gibt es auch eine Hierarchie, sogar mit einer Person an der Spitze, eine Hierarchie und dann eben das Gefühl der Überlegenheit. Das findest du auch, das erwählte Volk, ja, gab es also in religiösen, aber auch politischen Ideologien, wir sind die Übermenschen, ja, also sich überlegen zu fühlen, ja, der Anhänger einer Ideologie will sich überlegen fühlen, findest du in ganz vielen Ideologien und das beherrschen. Also der Machttrieb. Wir haben einen Machttrieb, wir wollen anderen Leuten etwas aufzwingen, etwas verbieten. Und wenn man diese Elemente, ja, also Gemeinschaft durch gemeinsames Essen, gemeinsame Kleidung, gemeinsame Rituale, dann, was hatte ich noch gesagt, also diese verschiedenen Elemente eben findet, dann identifiziert sich das Ganze als etwas, was in den Überbegriff, das nenne ich dann Ideologie, in diese Ideologie eben als Ideologie oder eben Ideologie qualifiziert. Und da besteht immer die Gefahr, dass eine Ideologie, die vielleicht immer eine gute Idee hat, also ich hatte früher mal Lenin gelesen und auch Marx als Jugendlicher und war total begeistert von der Idee des Kommunismus. Ja. Und dann bin ich also im Ruhrgebiet aufgewachsen, bin ich dann rübergefahren in die DDR, da hatte ich also Verwandte und da war es also vorbei mit meiner Begeisterung. Ich glaube, man hat immer eine gute Idee, vielleicht sogar eine verdammt gute Idee, kommunistisch. Ne? Also nicht dieser extreme Reichtum und nebendran die totale Armut, sondern Ausgleich. Hinterfragen des Besitzes. Hatte ich für eine gute Idee gehalten. Nur die Realisierung in der DDR oder auch in den anderen kommunistischen Ländern ist diktatorisch. Die Ideologie, egal wo sie startet, bei einer guten Idee, kippt ab in eine Diktatur. Und es gibt ja auch christliche Diktaturen. Ja, also auch das Christentum, also das Urchristentum mit Jesus Christus, was ich übrigens eigentlich ziemlich gut finde, also die Ideen von Jesus Christus, das wurde auch missbraucht als Werkzeug, um eine Diktatur aufzubauen, um anderen Menschen etwas aufzuzwingen. Ja. Und so kann das eben mit jedem guten Ansatz, mit jeder Idee geschehen, dass sie sich in so eine totalitäre Staatsform umwandelt und Menschen unterdrückt werden. Und dann ist das schade um die gute Idee.
Okay, das heißt, du sagst, es gibt viele gute Ideen, oder gute Gedanken, sag ich mal, sei es jetzt mal Kommunismus, fußend auf, wir müssen was tun für die Unterschicht und es wäre besser, wenn Menschen gleicher wären und wenn es eine fairere Verteilung von Reichtum gäbe. So. Dann gehst die Gefahr auf der anderen Seite des Fanatismus. Das heißt, jede gute Idee, wenn sie zu, ich verpauschalisiere ein bisschen, jede gute Idee, aber die meisten guten Ideen, sage ich jetzt mal.
Es gibt auch schlechte Ideen.
Es gibt auch schlechte Ideen, aber es gibt gute Ideen. Aber ja, die Gefahr einer guten Idee oder eines guten Gedankens, nehmen wir jetzt mal beispielhaft den Kommunismus, wenn er zu weit geht und fanatisch wird, macht Probleme.
Korrekt. Also so sehe ich das, ja.
So, das heißt, aber die Leute, die Teil dieser Bewegung sind, fühlen sich toll.
Ja, also das ist ja die Idee der Bewegung. Man tritt der Bewegung bei, weil man sich überlegen fühlt den anderen. Also man ist der Einzige auf dem richtigen Weg oder in der Gruppe, ja.
Ja, vermutlich nicht der Einzige insgesamt, aber als Gruppe, man hat ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. So. Das heißt ja, dass wenn ich über Ideen stolpere oder Ideen habe oder mich Gruppen anschließe, dass die Gefahr für mich als Einzelner immer gegeben ist, dass ich mit einer guten Idee starte, beispielsweise Umweltschutz. Ja, Umweltschutz ist ja erstmal was Gutes.
Ja,
so, dann schließe ich mich einer Gruppe an und dann wird die, und dann verstehe ich immer, wie wichtig Umweltschutz, Klimaschutz ist. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, klebe ich mich auf eine Straße und blockiere einen Rettungswagen, weil ich glaube, die Welt dadurch zu einem besseren Ort zu machen. Sehe aber möglicherweise nicht, also sehe nur das große, mein Ziel Klima und der einzelne Rettungswagen, der einzelne Mensch, der da möglicherweise irgendwie stirbt, den sehe ich nicht mehr. Das heißt, aus deiner Sicht ist es so, dass unsere tierische Komponente macht, dass unsere Ratio irgendwann ausgeht. So, die Ratio fängt an mit, das ist eine gute Idee. Klimaschutz, ja, CO2 haben wir drüber gesprochen. Was können wir gegen tun? Wir müssen, ich will ein guter Mensch sein. So, und dann irgendwann geht komm gerne ran, Gerds Frau ist am Start hier. Irgendwann geht die Ideologie so oder eine Idee so weit, dass sie zu einer Ideologie wird und dann wird sie zu Fanatismus, dann wird sie gefährlich. Aber die Teilnehmer dieser Gruppe können im Regelfall das nicht mehr differenzieren, dass es zu gefährlich wird. Habe ich
das
richtig verstanden?
Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich denke, wir reden ja jetzt die ganze Zeit schon über Klima. Also wenn es jetzt um die Umweltschutz- oder Klimabewegung geht, sind meine Erfahrungen eigentlich bisher sehr gut gewesen. Das heißt, du hast eine Riesengruppe. Also ich mache ja zum Beispiel auch Vorträge vor Schülern, ich hatte mal eine Podiumsdiskussion mit einer Vertreterin des FFFs, also Fridays for Future. Mhm. Und mit denen kann man vollkommen normal reden. Ja, das sind ja beachtliche Menschen, die also vollkommen selbstlos sich einsetzen für das, was sie für ein ernstes Problem halten und das, was ja auch wirklich ein sehr gravierendes Problem ist. Ja. Und wenn man mit denen redet, ja, sag mal, habt ihr denn mal überlegt, dass die da in Nigeria oder in Bangladesch andere Probleme haben, dann sagen, ja, doch, ja, oh ja, da muss man mal drüber nachdenken. Ja. Und bei der Podiumsdiskussion, das weiß ich noch, es war eine Exponentin von den FFFs, ich glaube, es war in Hannover oder in der Nähe von Hannover, da war das Publikum, ne, die haben gedacht, jetzt gibt es einen riesen Ärger mit der jungen Dame, die war also, glaube ich, unter 18, ja, also die war noch unterhalb der Schwelle, wo ich mich als Professor zuständig fühle.
Okay.
Also so eine junge Dame und ich, ne, und der Ausgangspunkt war, es gibt jetzt ein Riesentheater, ne, weil der Gatte für ist ja der Klimaskeptiker oder keine Ahnung was und die junge Dame, die sieht das Klima und so weiter. Ja, und dann haben wir eben zusammen diskutiert und zum Schluss meinte die junge Dame, also wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber sie meinte, ja, Herr Gatte für, wir sind ja eigentlich einer Meinung. Man muss miteinander reden und das Problem ist, wenn man nicht mehr versucht, über die Sache zu reden, sondern eben anfängt, in der Vergangenheit einer Person zu suchen, um ihn zu diskreditieren, wenn man Gift und Galle spuckt, ja, dann will man ja gar nicht mehr miteinander reden. Und dann sind wir in dem Bereich, der für die Gesellschaft oder für eine Demokratie schlecht ist. Aber ich denke mal, 99% der jungen Menschen und auch der älteren Menschen, die in Energie und Klima unterwegs sind, ja, mit denen kann ich reden. Ich habe große Achtung vor denen, weil sie ja im Gegensatz zu so vielen anderen Menschen nicht einfach bloß Geld verdienen wollen. Ja. Sie haben nicht ihren persönlichen Vorteil im Sinn, sondern haben das, was wir in der Gesellschaft unbedingt brauchen, nämlich sich einzusetzen für die Gemeinschaft. Ja. Und da ist der Kapitalismus eben, da sind wir jetzt wieder bei meinem Ursprung, bei Marx und Lenin, dass man also nur seinen persönlichen Vorteil sucht. Ja, den persönlichen Vorteil sucht man dann, wenn man das nur noch aus Machtstreben macht, um anderen seinen Willen aufzuzwingen. Wenn ich aber sage, Leute, wir haben ein Riesenproblem, jetzt hört doch mal zu, wir können nicht immer weiter CO2 emittieren und so, und gleichzeitig auch Verständnis hat dafür, dass die alte Oma vielleicht ihr Haus für 200.000 Euro nicht perfekt isolieren kann und eine Wärmepumpe installieren kann. Also auch Verständnis hat für die Situation anderer Menschen. Aber auch das Problem sieht, und das, glaube ich, ist bei 99% der Klimabewegung der Fall, dann schließe ich mich dieser Klimabewegung an. Da bin ich dafür.
Du schließt dich der Klimabewegung an?
Ja, wenn sie Verständnis hat für andere Menschen, und das sind die allermeisten, man muss es ihnen nur mal sagen.
Da glaube ich, oder da fällt mir auf, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen einem allgemeinen Verständnis, ja, wir haben Verständnis für alle älteren Menschen, für alle sozialen schwachen Menschen, und dann, wenn es aber dann konkret wird, ja, was heißt das denn? Also ich meine, wir haben jetzt gerade diese Wärmepumpendebatte, dass alle möglichen Hausbesitzer, dass irgendwie neu, alle Gasheizung raus, jetzt ist Wärmepumpe das neue Ding. Ich glaube, vor 15 Jahren war Gasheizung das neue Ding, und irgendwie weiß die Politik immer alles besser, und wenn man auf die Politik hört, ist auf jeden Fall schwierig herauszufinden, was Dinge wirklich kosten. Weil der Wille, CO2-frei zu sein oder klimaneutral zu sein, ist natürlich schön, aber wenn man jetzt denen allen sagen würde, pass auf, das heißt 500 Euro mehr Belastung im Monat.
Oh, keine Ahnung. Im Monat.
Ja, das ist ja die Frage, was kostet uns Klimaneutralität? Wir sehen ja jetzt schon, so dieses ganze Thema Inflation ist ein Riesenthema, dass wir tun alle so, als wird das irgendwie aus den Wolken hageln, und nichts, was wir in den letzten Jahren getan haben, hat irgendwas damit zu tun. Hm. Aber alles wird irgendwie teurer. Das ist für die Leute, die häufig, ich sag mal, ich hatte neulich jemanden, einen Journalisten, der in Lützerath war, also als Journalist, und hat mit Leuten gesprochen und hat gesagt, das waren alle Studenten. So, jetzt kann man sagen, das ist irgendwie ganz gut, aber Studenten sind auch die, die sozial stärker, finanziell stärker im Regelfall sind. Im Regelfall ein gutes oder ein finanziell starkes Elternhaus.
Ach so.
Und dann hat man eben die, die sich das möglicherweise alles nicht leisten können. Ja. Und gefühlt aus meiner Sicht vergessen wir die, weil so die deutsche Unterschicht, das ist gar nicht so wichtig. Ja, die sollen ein bisschen mehr Geld bezahlen, da gibt es irgendein staatliches Programm, und dann sollen die frieren, und was sind schon 2 Grad weniger oder so. Aber 2 Grad weniger heißt auch wieder, keine Ahnung, wie viel 1000 Menschen dann sterben. So ist ein komplexes Thema.
Also es geht ihnen jedenfalls nicht so gut, je nachdem, wie empfindlich man, also ich hatte unlängst irgendwo übernachtet in so einem Hotel, da war eben einfach nicht geheizt, ja, eine Ferienwohnung, genau, da war die Heizung einfach ganz aus, ja, der Heizkörper war aus, ja, und ich kriege eben schnell eine Mittelohrentzündung, und am nächsten Morgen tat mir mein Ohr weh, und das ist ein Warnzeichen, und wenn ich noch eine Mittelohrentzündung auf der rechten Seite kriege, dann fällt das Ohr aus, ja, dann ist es vorbei mit meinem rechten Ohr, und da war ich dann doch ärgerlich, ja, also man kann nicht einfach bei beliebigen Menschen sagen, ihr müsst alle mit 15 oder mit 18 Grad zurechtkommen, sondern es gibt empfindliche Menschen oder Menschen, die, also da rechnet man gar nicht mit, ja, und das also genau, was du sagst, pauschal über einen Kamm scheren, ihr müsst jetzt alle das und das machen, das ist eben genau das, was ich als Fanatismus damit zeichnen würde. Man sieht nur noch ein Ziel, aber nicht die vielen anderen Randbedingungen, unter denen alle anderen Menschen in dieser sehr vielschichtigen Gesellschaft leben. Und deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich gegen pauschale Verbote, sondern, ich lebe ja in der Schweiz, und da arbeitet man also nicht mit so krassen Verboten, da wird jetzt verboten, Bums, ne, das ist so was Deutsches, ja, sondern da werden Anreize geschaffen. Man macht Förderprogramme, ja, und eben für Wärmepumpen ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn der Strom preiswert ist, der kostet nur die Hälfte. Automatisch sind praktisch alle Neubauten in der Schweiz jetzt sowieso mit Wärmepumpen ausgestattet, was einfach Sinn macht. Es ist einfach preisgünstig. Wenn natürlich der Strom ganz teuer ist, so in Deutschland, ja, dann ist es eben wieder schwierig. Ja? Oder ja, also ich bin mehr für Anreize und nicht solche pauschalen Verbote haben immer das Problem von Härtefällen.
Okay, das verstehe ich. Was sollten wir denn insgesamt, was wenn du Bundeskanzler wärst,
oh,
morgen,
du lieber Gott.
Was würde Gerd, Bundeskanzler, den Titel, der geht ja dann weg, das heißt Bundeskanzler Gante Föhr, was würde der morgen umstellen in Deutschland, in der Schweiz kenne ich mich zu wenig aus.
Also ich hätte auf jeden Fall, ich würde den Menschen zuhören. Also das versprechen Politiker immer, aber sie tun es irgendwie nicht. Vielleicht ist das zu schwierig. Aber ich denke, man muss die Oma, also das ist aber in der Schweiz so, weil das Land ist natürlich viel kleiner. Und was da der große Unterschied ist zwischen den politischen Parteien in der Schweiz, allen Parteien, und Deutschland, ist die Volksnähe. Ja. Also ich will jetzt nochmal, es war mal Wahlkampf für die größere Stadt, die bei uns, ich sage jetzt nicht welche, in der Nähe ist. Und da war der Stadtrat wurde neu gewählt, also Bürgermeister, Gemeindepräsident. Ja. Und ich ging da einfach durch die Hauptstraße und da war ein Erbsensuppenstand. Also da gab es eine Erbsensuppe, es war so im Winter, ne? Und da bin ich mit meiner Frau da hingetrabt, ja, und dann hat mir da ein so ein älterer Herr, der da irgendwie so mit so einer Mütze und so, keine Ahnung was, super gemütlich, der kam irgendwie bekannt vor, der hat mir da so eine Erbsensuppe eingefüllt und hat sich mit mir unterhalten. Das war der jetzige Gemeindepräsident, ja. Und da habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber cool, ja. Und die werden nicht gewählt in der Schweiz, wenn die nicht Volksnähe haben, ja. Du musst dich, das ist die Basisdemokratie, weil sonst wirst du einfach abgewählt, ja. Feierabend, weg, ja. Du musst dich um die Belange der Bürger kümmern. Du kannst natürlich gerne irgendein Klimaproblem für die ganze Welt verfolgen, aber wenn die Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder keinen Wohnraum finden oder keine Ahnung was, ja, dann ist einfach Feierabend. Weil es ist ganz, ganz wichtig in der Schweiz, die lokalen Probleme von den Leuten in dem Dorf und in der Gemeinde, egal wie klein sie dir vorkommen, sich darum zu kümmern. Und da habe ich viel mit den Leuten in der Schweiz, die ich so kenne, diskutiert, dass in Deutschland die Politik eben einfach abgehoben ist. Ja? Die ist nicht volksnah, weil die brauchen das irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja? Und wenn ich jetzt, also du hast gefragt, wenn ich Bundeskanzler wäre, ich würde immer versuchen, Klimaschutz mit den Menschen zu machen und nicht gegen die Menschen. Jetzt habe ich auch mal eine Parole gesagt.
Ja, das ist eine schöne Parole. Das könnten wir auch gut in der Schweiz auf dein Wahlplakat dann schreiben.
Genau, ja.
Was meinst du damit?
Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen nachdenkt, ne, ich würde jetzt, also wir sollten ja auf Gasheizung umstellen. Und Gasheizung ist eigentlich eine verdammt gute Idee.
Moment, wir sollten auf Gasheizung
umstellen. Nein, vor 15 Jahren oder 20 okay, Jahren, hast du ja selber gesagt. Ja. Infolgedessen haben also viele Leute in ihren Mietwohnungen auf Gasheizung umgestellt. Wenn du jetzt Gasheizung verbietest, ja, dann haben die vielleicht gerade eben ihre Gasheizung, also Freund von mir, gerade erneuert für, keine Ahnung, was eine neue Gasheizung, also die Therme, ja, kostet, ja, und dann haben sie diese Heizkörper neu installiert, möglicherweise, und da kommt einfach ein Verbot. Ja, egal, ob der 20.000 Euro da gerade investiert hat, ja, und vor allen Dingen, womit soll er denn sonst heizen, ne? In der Etagenwohnung ist gar nicht so einfach. Da musst du dir irgendwas überlegen, ja, und dann musst du den Leuten was anbieten. Und eine Gasheizung ist erstmal viel besser als eine Ölheizung, ja, oder eine reine Elektroheizung mit Radiator, also eine Widerstandsheizung heißt das, sondern du musst den Leuten vielleicht erstmal ein Übergangsintervall, sag mal 10 Jahre, ja, dann bauen wir mal langsam die Gasheizung ab, ja, nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Und viele, viele Leute, denen du sagst, so Leute mit den Gasheizungen, das klingt langsam ab, dann werden die ja von selber, also insbesondere die Betuchteren, und so geht es ja auch in der Schweiz, die reichen Leute, also ein Freund von mir, der ist vollkommen stolz, ey ich habe Tesla und ich habe eine Wärmepumpe und energieneutrale, das kostet alles zusammen 2 Millionen oder so, der ist eben reich, ne? Aber der sagt mir, ey super, ey, dann ist das mit Anerkennung verbunden, das läuft über Anerkennung und dann machen die das von selber, da brauchst du ja gar kein Verbot. Und natürlich die Leute in den Mehrfamilienhäusern, die vielleicht gerade so über die Runden kommen, da musst du dann eben Lösungen anbieten mit Subventionierung oder Bezuschussung, also Anreize schaffen. Und es gibt zum Beispiel diese Klimasplit-Anlagen, also zum Kühlen eigentlich, die heizen aber auch. Das sind auch Wärmepumpen, also die besseren. Und da kannst du für einzelne Räume oder auch eben für 3 Räume mit einem Außengerät, das ist eine Wärmepumpe, aber es heißt nicht mehr Wärmepumpe, und du hast keinen Wasserkreislauf mit, also wir gehen jetzt ins technische Detail.
Ja, aber interessiert mich, finde ich spannend. Also die kann dann auch Klimaanlage sein.
Ja, das ist ja eine Wärmepumpe. Also eine normale Klimaanlage hat ein Außengerät und ein Innengerät für einen Raum. Ne? Und da brauchst du jetzt nicht einen Heizkörper und keine Ahnung was, sondern nur das Innengerät. Kostet 2.000 oder so oder noch weniger. Also die beiden Geräte zusammen. Und die sind verbunden eben über den Kühlmittelkreislauf. Ja. Und die kann genauso gut die Wärme auch von draußen nach drinnen pumpen. Und damit kommst du schon mal über die Übergangszeit. Also wenn du minus 20 Grad draußen hast, dann funktioniert das Ding nicht mehr, da brauchst du irgendwas anderes. Aber wenn du 10 Grad draußen hast, dann kommst du mit so einem umgekehrten Klimasplit-Gerät, was als Wärmepumpe funktioniert, aber nur einen Raum heizt. Oder du kannst, es gibt die auch für drei Räume, haben ja inzwischen die Leute berichtet. Ja. Mhm. Und zwar ist das so, da geht also nicht ein Wasserkreislauf durch Heizkörper oder gar eine Fußbodenheizung, total aufwendig, sondern es sind so Geräte, ein bisschen oben an der Wand, die pusten so. Und die Wärme von draußen wird über den Kühlmittelkreislauf, das ist also kein Wasser, sondern das eigentliche Kühlmittel, wird das da umgepumpt. Und die Dinger kosten 2.000, 3.000 Euro für vielleicht 2, 3 Räume. Und das kann sich die Oma, also bevor sie nur eine ganz neue Heizung für 30.000 kaufen muss, kann sich die Oma auch noch leisten. Also sowas anzubieten, so eine Alternative, die bezahlbar ist. Das läuft natürlich mit Strom, ja, da muss der Strom vielleicht auch bezahlbar sein. Das kann man anbieten oder machen die Leute das? Und mit einer Übergangsfrist. Also ich würde es mit den Menschen machen, um nochmal meine Parole zu wiederholen.
Mit den Menschen. Das verstehe ich. Was glaubst du, was schätzt der Durchschnittsdeutsche über, wir sind jetzt gerade in riesen Klimadiskussion, über in dieser Klimadebatte falsch ein?
Was?
Wenn du die Möglichkeit hättest, mit 80 Millionen Deutschen zu sprechen, ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr habt X falsch verstanden. Hier ist so, wie es wirklich ist.
Also was bei den Deutschen so ein bisschen Mangelware ist, ist der Blick ins Ausland. Also du hast gerade dieses Beispiel mit diesem Glas- oder Plastikbecher Wasser für den Cappuccino oder den Espresso benannt in Italien. Alleine schon in Frankreich baut man sehr auf die Kernenergie. Und Kernenergie ist natürlich das totale Reizthema, aber es ist schon sehr verblüffend, wenn man aus chinesischer oder amerikanischer Sicht schaut, dass du in Europa, was ja eigentlich ein großes Land sein sollte, zwei Länder unmittelbar benachbart hast, die noch dazu die beiden Spitzenländer, also was die ökonomische Leistung angeht, glaube ich, ist Frankreich und Deutschland. Ja. Und das eine Land ist vollkommen gegen Kernenergie und das andere Land meint, Kernenergie ist der absolute Heilsbringer für das Klima, ja. Und dass die sich nur gar nicht einig werden können. Aber das ist ja nicht nur bei der Kernenergie so, das ist ja bei vielen anderen Dingen auch so, dass man mehr Verständnis hat für die Menschen im Ausland und überhaupt mal wahrnimmt. Also bevor man überhaupt Verständnis haben kann, muss man ja wahrnehmen, dass die was anderes denken. Ja, also und diese Akzeptanz von dem Gedanken und Problemen der Menschen draußen außerhalb von Deutschland, das mangelt in Deutschland, finde ich.
Tatsächlich finde ich dieses Atomkraftbeispiel ein sehr
das nächste Reizthema.
Nee, ja, aber erklär es mir. Also ich, als ich ein Schüler war, so da war das gab es nur eine Richtung, nämlich Atomkraft ist das Schlimmste auf der Welt und wir müssen aussteigen und jeder, der Atomkraft pro ist, ist ein böser Mensch.
So, ach so,
dann,
okay.
So, dann kam dieses, ich sag mal, der geopolitische Konflikt jetzt vor einem Jahr und auf einmal war Strom und Gas war ein Riesenproblem.
Ja.
Und plötzlich war dieses Thema Atomkraft ein Thema, was man auf einmal wieder, nicht nur, da gab es auf einmal zwei Positionen zu. Und jeder, der vorher vor 20 Jahren gesagt hätte, aber wir müssen doch irgendwie Energiesicherheit haben und so, das sind ja alles Argumente von bösen Personen. Und jetzt die Frage, was wäre denn aus deiner Sicht vernünftig?
Also, ich will es nochmal wiederholen, dass es keinen Zweck hat, nur in Deutschland das Klima retten zu wollen, sondern das ist ein globales Problem, was wir zusammen mit allen anderen Menschen lösen müssen. Und sonst besteht die Gefahr, dass Deutschland, was hier passiert, ist eben nur das Hobby eines sehr reichen Landes. Und draußen in der Welt wird die Kernenergie, insbesondere zum Beispiel vom Präsident Biden, diese neuen Reaktortypen, Small Modular Reactors, und ich habe unter anderem auch eben die Kernphysik, Kern- und Elementarteilchenphysik-Vorlesung gehalten in Konstanz, sogar ziemlich oft. Ich kenne mich also verdammt gut aus da mit diesen, auch den neuen Reaktortypen, die draußen in der Welt gebaut werden, wo die so ein bisschen anders funktionieren als diese Uralt-Reaktoren aus Deutschland, also die drei, die jetzt noch abgeschaltet worden sind, dass die eben draußen von den Menschen jetzt insbesondere wegen dieses Klimaproblems als eine Chance angesehen werden, um grundlastfähig Strom zu erzeugen. Grundlastfähig heißt, es geht auch, wenn kein Wind und keine Sonne da ist. Ja. Und ich akzeptiere allerdings auch Volksentscheide. das, weil ich ja in der Schweiz lebe. Und wenn das Volk sagt, ich will das nicht, dann will es das eben nicht. Aber da muss die Konsequenzen auch tragen, ja, weil da fehlt eben dann möglicherweise eine relativ wichtige Energiequelle. Ja, man kann nicht einfach gegen alles sein, gegen Kohlekraftwerke, gegen Gaskraftwerke und gegen Kernkraft, da bleibt ja kaum noch was über außer Sonne und Wind. Also die Konsequenzen muss man tragen. Und aber wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, also dass Kernenergie von einem Volk auch abgelehnt werden kann, weil man die Gefahren als zu hoch einschätzt. In der Tat gibt es ja die fürchterlichen Beispiele wie Tschernobyl und Fukushima und natürlich das Problem der Endlagerung, das weiß ich alles. Aber andere Länder, Menschen in anderen Ländern sehen das anders. Zum Beispiel in Finnland, so viel ich weiß, sind sogar die Grünen für das neue Kernkraftwerk dort, eben wegen des Klimaproblems. Und was jetzt mein Problem ist in Deutschland, ist nicht, dass man gegen Kernenergie ist, sondern dass man kein Verständnis hat für die Leute dort, die anders denken. Und dumm sind die Finnen nicht.
Vermutlich nicht. Was ist das Neue, wenn du sagst, die neuen Reaktortypen, was ist der substanzielle Unterschied zwischen den alten und den neuen?
Oh, also erstmal sind die Small Modular Reactors, sind normale Uran-235 Spaltungsreaktoren. Die laufen also mit diesem schwach angereicherten Uran, wie die bekannten Reaktoren auch, aber sie sind viel kleiner. Deswegen Small Modular Reactors. Modular heißt, sie werden irgendwo zentral in Serie gefertigt und das sind so vielleicht 20 Meter lange, 5 Meter durchmessende Zylinder, die man gerade noch als Schwertransport auf der Straße transportieren kann. Das sind die eigentlichen Reaktoren. Die brauchen dann natürlich noch eine Dampfturbine und Wasserkreislauf und sowas vor Ort. Aber die Wärmequelle, also der Spaltungsreaktor selber, wird irgendwo in einem zentralen Werk immer in gleicher Weise hergestellt und dann dahin geliefert. Das ist ungefähr so wie die Idee bei der Elektromobilität in China, wo man den Batteriepack nicht lädt, wenn er alle ist, sondern einfach austauscht. Ja, du fährst also dann, wenn dein Batterieauto alle ist, an so eine Tankstelle für Batterien und da wird die Batterie von dir rausgenommen und eine neue reingesetzt. Und so ist das bei diesen Kernkraftwerken auch. Also der Reaktorkern selber, wenn der abgebrannt ist, der wird dann wieder abtransportiert und irgendwo zentral dann recycelt, also neu befüllt. Und der große Vorteil ist, dass diese viel kleineren Reaktoren in der Größenklasse 150 bis 300 Megawatt, das ist also ein Zehntel der thermischen Leistung von einem Großreaktor, wie sie eben in Deutschland in Betrieb waren, dass die auch passiv gekühlt werden können, weil sie viel kleiner sind, ja, reicht die Abstrahlung durch die Oberfläche, auch wenn die Kühlung komplett ausfällt, also das ist das Fukushima-Problem, ja,
okay.
Dass sie nicht überhitzen. Es gibt keine Kernschmelze, weil der Reaktorkern gar nicht so heiß werden kann. Und selbst wenn die Kühlung, wie bei Fukushima, komplett ausfällt, da war ja durch die Tsunami waren ja diese Notkühlpumpen auch alle ausgefallen, dass selbst ohne Notkühlsystem diese Reaktoren nicht das Fukushima-Problem entwickeln können und natürlich auch nicht das Tschernobyl-Problem, dass der Reaktor ja tatsächlich mit einer außer Kontrolle geratenen Kettenreaktion wie so eine kleine Atombombe explodiert. Das war also nochmal eine Stufe schlimmer als Fukushima. Und diese Small Modular Reactors, die haben also insofern einen wesentlich höheren Sicherheitsstandard. Ja, vom Prinzip her, weil sie klein sind und besser gekühlt werden können, beziehungsweise gar nicht gekühlt werden müssen im Ernstfall. Und dann gibt es natürlich noch ganz neue Ansätze, wie diese Fluid-Reaktoren, die mit Flüssigsalz, die gibt es aber noch nicht so richtig. Also das sind so Ideen. Und was es allerdings gibt, ist eben ein anderer Brennstoff, das ist Thorium statt dem Uran. Und wenn man Thorium-232, da braucht man einen Brutreaktor auf Uran-233, das sind jetzt Feinheiten, ja. Der Vorteil ist, was da an Müll entsteht, muss nur 1000 Jahre statt 100.000 Jahre gelagert werden. Ist immer noch lange, aber Faktor 1000 weniger, ja. Da freut sich der Kernspezialist. Ja, also das Problem des Atommülls ist beim Thoriumreaktor um Faktor 1000 geringer.
Das heißt, die Gegenargumente gegen Atomenergie sind Endlagerung und Zwischenfall durch Überhitzung im Wesentlichen.
Ach so, ja, das sind zumindest, also Endlagerung ist ja der Dauerbrenner. Es ist ja auch wirklich ein riesen, dickes, fettes Problem. Also ich will das jetzt nicht näher, also ich kenne mich ganz schön gut aus mit den Folgen von Radioaktivität. Ja. Ja, also Endlagerung und natürlich die Reaktorsicherheit selber, ja. Und Der Thoriumreaktor ist allerdings ein Brutreaktor. Das ist dann wieder also ein anderer Reaktortyp. Das ist ein bisschen schwieriger in der Technologie. Aber da gibt es neue Entwicklungen. Und die werden intensiv zum Beispiel in Südafrika, in Indien, in China und natürlich in den USA verfolgt. Und im Augenblick realisierbar ist Small Modular Reactors, also Uran-235-Reaktoren. Und ich weiß, dass die Chinesen zum Beispiel im Maghreb, also in Nordafrika, also dieser Sahara-Zone, diese Reaktoren schon propagieren. Man kann sie noch nicht in Serie kaufen, aber man wird dann halt für irgendeinen vernünftigen Preis, sagen wir mal 100 Millionen oder was das Ding kostet oder 50 Millionen, das ist jetzt billig für einen Kernreaktor, okay. Kostet gerne mal 10 Milliarden, ja.
Okay.
Kann man sich so ein SMR kaufen und damit eine Meerwasserentsalzungsanlage betreiben und mit den 100 Megawatt elektrischer Energie kannst du einen Fluss von so und so viel zig Kubikmetern pro Sekunde an Trinkwasser erzeugen. Toll, ist ein Argument.
Das heißt, man könnte theoretisch die Wüste bewässern.
Ah, also so viel Wasser ist es nur auch wieder nicht. Aber immerhin.
Die Frage ist ja, wenn wir das ein bisschen größer denken, wenn wir jetzt mal 50 Jahre einen Zeitsprung machen.
Ja.
Das heißt, am Ende des Tages könnte man eine Wüste begrünen. Das ist halt ein Wasser, beziehungsweise ist ein Energieproblem am Ende des Tages. Weil Wasser im Meer haben wir genug.
Ja,
und korrekt. Wenn wir das entsalzen, aufs Land bringen, wird das Land in irgendeiner Form fruchtbar. Verstehe ich auch, dass irgendwie Sand nicht der beste Untergrund ist. Aber wenn wir mehr Energie hätten, wäre die Welt ein deutlich besserer Ort. Wenn wir die CO2-neutral erzeugen können, wäre es noch mal ein bisschen besser. Und wenn wir die billig erzeugen können, wäre noch mal ein bisschen besser.
Ja, also wenn wir eine perfekte Energiequelle hätten, und ich bin ja immer noch einer der letzten überlebenden Anhänger der Fusion, ja, ich denke langfristig, auch übrigens, wenn wir jemals die Sterne auch nur mit einer unbemannten Sonde erreichen wollen, brauchen wir Fusion. Das geht nur mit Fusion, also dieser anderen Art der Kernenergie. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Also ich habe jetzt nur beschrieben, was die Chinesen im Maghreb anbieten, den Staaten und den Menschen dort. Ja. Und den Menschen dort, die kein Wasser haben, denen ist das vollkommen egal, wo das Wasser herkommt. Weil wenn du kein Wasser hast, dann brauchst du Wasser. Und du machst dir keine Gedanken darüber, was in 100 Jahren mit der Temperatur des Planeten passiert oder ob die Endlagerung so ein Riesenproblem ist. Wenn dir da einer anbietet, dass du so einen kleinen Bach bekommst an Süßwasser, ja, und es kostet nur 50 Millionen oder 100 Millionen, was auch immer, also Dollar, ja, dann ist das ein Geschenk für die Menschen da. Und das meine ich mit Verständnis für die Sorgen anderer Menschen.
Ja, verstehe ich. So, mein Gefühl ist, dass das auch da wieder, als ich Jugendlicher war, war halt so Gerd Schröder, Agenda 2010, wir werden alle Arbeit haben. Da waren Arbeitsplätze ein Problem.
Ja.
Und was tun wir gegen Arbeitslosigkeit? So, dass jetzt irgendein 20-Jähriger Sorge hat, keinen Job zu finden, so, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja. Und irgendwie ist da in der Gesellschaft ganz viel, so einen Job zu haben und Geld zu haben, ist so selbstverständlich geworden. Und wir werden halt so, oder sind so luxuriös und fast schon dekadent geworden, dass wir den anderen Ländern vorschreiben, was sie zu tun haben, weil Geld ist ja selbstverständlich.
Ja, ja.
Ja, was tun wir dagegen, Gerd? Was tun wir dagegen?
Ja, also ich hatte, habe ich auch mit meiner Frau ziemlich viele Debatten, immer geglaubt, dass dadurch, dass die Bildung in Deutschland oder in Europa für alle so bezahlbar und erlangbar geworden ist. Ja, also ein großer Anteil einer Jahrgangskohorte bekommt das Abitur, sind ja viel mehr als vor 50 Jahren, da waren es ja nur unter 10%, glaube ich. Heute macht vielleicht die Hälfte oder sogar noch mehr, ein bisschen abhängig von Stadt und Land, macht das Abitur und viele gehen dann auch an die Universität. Und ich hatte immer gedacht, dass also ein höherer Level an Bildung automatisch mehr Toleranz, mehr Weltblick und mehr Verantwortungsbewusstsein und vor allen Dingen mehr Empathie für andere Menschen mit sich bringt. Und das ist eigentlich immer noch meine Meinung. Deswegen mache ich ja den YouTube-Kanal auch. Ich denke, also ich habe diese Idee der Aufklärung. Wir verbreiten Vernunft, Bildung und das heißt eben unaufgeregt, nicht fanatisch, sondern mit Verständnis für andere Meinungen, für andere Glaubensrichtungen, dass wir damit eine bessere Welt haben, aber nicht mit einer ideologischen Verengung immer mehr scharfe Parolen zu klopfen und auch andere Menschen so leichtfertig zu verachten, bloß weil sie andere Sorgen haben und deswegen vielleicht eine andere Partei wählen oder einer anderen Ideologie folgen. Das ist Mittelalter. Mittelalter ist, dass jeder sitzt in seinem kleinen Kämmerchen und brütet über seine eigenen Gedanken und alle anderen, die diese Gedanken nicht teilen, die sind irgendwie abzulehnen. Ja, nein, der Gedanke der Zukunft ist doch, Verständnis für andere Menschen zu haben, mit ihnen zu reden und zu sagen, ja, okay, was du jetzt sagst, das muss ich mir mal überlegen, vielleicht hast du ja aus deiner Sicht recht. Das ist meine Idee. Jetzt komme ich mir schon vor wie so ein Prediger.
Du bist ja vielleicht auch ein bisschen sozusagen, ich sage ein wissenschaftlicher Prediger.
Ja, also man könnte schon fast manchmal denken, dass diese Idee, dass Bildung zu Empathie, zu Toleranz führt, fehlgeschlagen ist.
Du hast gerade noch gesagt, du bist immer noch der gleichen Meinung.
Ja, aber es gibt Leute in meinem Umfeld, die sagen, ah Gerd, das ist doch Quatsch. Es hat nicht geholfen.
Also Bildung das hat nicht geholfen. Das Schulsystem hat nicht geholfen. Das Schulsystem gleich Bildung ist ja auch immer sehr, sehr kritisch.
Okay.
Findest du, dass deine Studenten heute weniger clever sind als die Studenten vor 20 Jahren?
Nein. Also ich kann nur für die Physiker und Physiker sprechen. Also ich kenne diese Debatte, dass sie irgendwie nicht mehr so schlau sind wie früher. Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde keinen Unterschied zwischen den Studierenden. Ich hatte jetzt noch letztes Jahr im Sommer die letzte Vorlesung gemacht. Was war das denn? Drittes Semester oder viertes Semester? Sehe ich keinen Unterschied. Das sind dieselben Leute. Also, nein, nicht dieselben Leute. Aber da gibt es keinen Unterschied im intellektuellen Anspruch, in der intellektuellen Fähigkeit und solchen Dingen, ja, bei meinen Physikern und Physikerinnen.
Sehen das deine Kollegen, die da etwas kritischer sind, auch so? Oder?
Naja, ich glaube nicht, dass die. Aber da ist die Physik ein bisschen was anderes. Denn ich glaube, wir hatten immer schon die Klassenprimusse. Gibt es auch eine weibliche Form, Primusinnen?
Primusa, keine Ahnung.
Primusa, genau. Die hatten wir schon immer und die haben wir immer noch. Und die haben sich nicht verändert, ja. Also das ist dasselbe. Also ob da in den anderen Fachbereichen, ob sich da was verändert hat. Es gibt dieses Saying, ja, also diese Story, die Jugendlichen sind nicht mehr so schlau. Aber das haben doch schon die alten Römer gesagt von ihren neuen Generationen. Das war schon immer so. Na, ich glaube, dass sie was anderes können. Sie können zum Beispiel ein Handy bedienen, ganz im Gegensatz zu mir.
Ja, du könntest es auch bedienen, aber gerade auch so ein, ich hatte die Diskussion neulich, dass halt ein TikTok bedienen ist halt nicht unbedingt eine Digitalkompetenz, ne? Sondern es ist halt, man setzt sich einem Suchtmittel aus und dem halt auch sehr, sehr, sehr intensiv.
Ja, aber zum Beispiel, das hatten wir jetzt gerade diskutiert, Präsentation. Also die lernen in der Schule, also mit so einer PowerPoint-Präsentation Vortrag zu halten. Und das haben wir früher nicht gelernt. Also ein paar andere, also Fähigkeit zu Kommunikation wird in der Schule, glaube ich, mehr beigebracht. Also es hat sich ein bisschen verlagert. Dafür sind Rechtschreibfehler viel höher akzeptiert, also lernt niemand mehr ordentlich Rechtschreibung. Ist das jetzt schlimm? Nein, es ist eine Verschiebung der Kompetenzen, würde ich sagen. Also ich sehe das nicht so kritisch, aber da bin ich vielleicht schon wieder der Einzige, der das sagt.
Da du ja sehr skeptisch bist allem gegenüber, kann es ja durchaus sein, dass die anderen nicht so skeptisch sind und die Menschen für dümmer halten. Eigentlich müsste es ja so sein, dass wenn 50% des Jahrgangs Abitur machen, dass die Gesellschaft deutlich klüger wird als in einer Gesellschaft, wo nur 10% Abitur machen.
Die Frage ist, was machen sie denn sonst? Also in der Schweiz hast du, also im Thurgau, haben wir 15 oder 18% Matura-Absolventen, also Abiturienten. Und also so einen hohen Prozentsatz von über 80%, die über so einen zweiten Bildungsweg eine Berufslehre machen und dann durchaus ein Fachabitur oder ein Fachstudium nachschieben. Und dann kommst du vielleicht auf dasselbe Endergebnis.
Ja, spannend.
Also so einfach mit Abitur oder nicht Abitur ist es nicht, ne?
Ja, okay. Ich habe natürlich Abitur gemacht und meine Sicht der Welt ist wahrscheinlich sehr undifferenziert. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Abitur machen würde, ehrlich gesagt.
Aha.
Ich weiß nicht, ob ich da in den 3 Jahren wirklich so wahnsinnig viel gelernt habe. Ich glaube, es gibt wichtigere Themen, die man machen kann, als zur Schule zu gehen. Aber das muss natürlich jeder irgendwie auch selbst für sich finden.
Ja.
Cool, lieber Gerd. Hast du noch etwas auf der Seele, was du loswerden möchtest?
Also jetzt hast du mich ja vorhin dazu gebracht, dass ich da meinen allgemeinen Zukunftsoptimismus und wie wir die Welt retten durch mehr Toleranz und weniger ideologische Verengung und weniger Verachtung für Mitmenschen, die andere Gedanken haben, dass ich das so formuliert habe. Das hatte ich mir vorher aber nicht überlegt. Ja, du hast mich jetzt dazu gebracht in diesem Interview hier und das wäre eigentlich das, was ich abschließend sagen wollte.
Mehr Toleranz, mehr Empathie, mehr kritisches Denken.
Ja, und Verständnis für andere Menschen, die vielleicht auch irgendeine Meinung vertreten, die einem total unsympathisch ist. Aber es ist immer noch ein Mensch und jeder Mensch hat einen grundsätzlichen Respekt verdient in einer Demokratie.
beste Schlussworte. Lieber Gerd, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, danke schön. Also, ciao.
Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinen Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.